Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk 109. Irgendwer rauscht hier noch. Wir haben die Sendung irgendwie, naja, hat immer noch nicht wirklich einen Namen, aber die meisten Leute haben irgendwie für Talk abgestimmt. Das war so die blödeste Idee, die ich glaube ich hatte, das Ding einfach Talk zu nennen, und jetzt finden es die Leute auch noch toll. Ich weiß auch nicht. Es kamen keine anderen kreativen Vorschläge. Also wir suchen gerade einen Namen für die Sendung, und wir sind jetzt hier gerade live auf der UbuCon, und wir haben auch ein bisschen Publikum. Vielleicht kann das Publikum mal klatschen oder mal... Genau. Also wir sind nicht alleine hier. Wenn hier jetzt also die Tür klappt oder sowas, dann wisst ihr, das ist einfach, weil ein bisschen vor Live-Publikum hier heute die Sendung machen. Wir sind live im Raum Lucid hier in Leipzig. Und ich stelle mal die Gäste vor. Das ist einmal Ansgar.
Ja, hallo.
Chrissy.
Hallo.
Ohne C mit I. Nee, ohne H mit I. Was ist denn heute los mit mir? Roman ist da.
Hallo.
Und den Namen habe ich immer noch nicht im Kopf.
Und Sebastian ist hier, oh wei. Genau. Du musst die Magazinsendung hören, Ingo, da wird dir öfter gesagt.
Ach so, echt? Hm? Ja, die meisten Hörer kennen die Magazinsendung nicht, die hören immer nur mir zu.
Das ist deprimierend.
und deswegen reden wir heute natürlich auch noch ein bisschen über Ubuntu 10.10, aber wir wollen mal anfangen mit den Sachen, die so in der letzten Woche wieder so über den Ticker gekommen sind. Ich weiß nicht, wer das reingeschrieben hat und was es daran Neues gibt. Firefox 4 soll mit Bing suchen. Habt ihr davon was gehört? Ich fand das ein bisschen seltsam. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Dann sage ich aber nur, Firefox 4 vielleicht mit Bing-Suche, integriert auf jeden Fall. Als Standardsuche hoffentlich nicht.
Nein, nicht als Standardsuche, sondern als zusätzliches. Dafür genau. Sind zwei andere Suchmaschinen rausgeflogen.
Welche sind denn rausgeflogen?
Das eine war, glaube ich...
Yahoo ist rausgeflogen, glaube ich.
Nee,
ja, aber Yahoo und AOL gehen noch demnächst zusammen, habe ich gelesen.
Ja.
Ja, unabhängig davon. Das eine war, glaube ich, irgendeine
Wiki-Seite.
Genau, so eine Wissenschaftssuchmaschine. Ja. Da suchen die Leute lieber mit Wikipedia. Deswegen hat man gesagt, okay, die kann raus, weil die standard voreingestellten Suchmaschinen, die noch da sind, die bezahlen ja entsprechend die Mozilla Foundation. Mhm. Und deswegen ist das so in den Medien interessant.
Und deswegen kommt jetzt die Bing-Suchmaschine rein. Also ist ein Platz.
Zusätzliches Suchmaschinenportal, was man benutzen kann, aber Voreinstellung ist nach wie vor entsprechend
Google. Genau. Die zahlen ja auch dafür.
Genau, aber der Nutzer kann halt, ohne dass es hinzufügen muss, es gleich benutzen. Wenn er sagt, ich möchte jetzt Bing als Suche haben, kann er es auswählen.
Okay. Dann unser Dauerbrenner-Thema Oracle. Auch da hat sich diese Woche wieder ein bisschen was getan. Also die kriegen es ja echt von allen Seiten. So, es hat sich eine Firma schon vor einer Weile gegründet, aber da kam jetzt noch jemand Bekanntes hinzu, nämlich Sky SQL heißt die Firma. Die ist von mehreren ehemaligen Sun oder Oracle oder MySQL-Mitarbeitern gegründet worden. Also je nachdem, wann sie ausgeschieden sind, sind sie entweder MySQL-Mitarbeiter, sind sie Sun-Mitarbeiter oder Oracle-Mitarbeiter. Und das ist ja nicht nur die einzige Firma, die sich um MySQL oder sowas kümmert. Es gibt ja auch noch dieses Mirana DB, die Firma vom ehemaligen MySQL-Gründer. Und diese SkySQL-Firma, die will jetzt Support und Wartungsverträge und sowas rings um MySQL anbieten.
Aber eben auch über MariaDB zum Beispiel.
Heißt es MariaDB? Du kannst mal dein Mikrofon vielleicht ein bisschen hoch machen, ein bisschen leiser.
Ja, warte, dann mache ich das. So, ja, also MariaDB soll nach wie vor denn auch unterstützt werden und mit supported werden von diesem Konsortium, wie man das dann auch immer jetzt genau bezeichnen möchte.
Ist eine normale Firma, glaube ich. Also da wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas Spezielles...
Ja, die wollen ja auch irgendwie die alten MySQL-Versionen, die also von Oracle nicht supportet werden offiziell, eben auch mit am Laufen halten und eben auch für diese Versionen gerade Support-Verträge anbieten, um da eben eine Lücke zu schließen, die es im Moment halt gibt.
Genau. Und da ist jetzt auch der eine... Finne war er, glaube ich, oder zumindest, ich kenne mich ja da immer nicht aus, ich sage jetzt einfach, was war das, Skandinavier, ne? Der, der MySQL-Community-Mensch auch zu dieser Firma gegangen. Also, ja, das ist wieder so ein, ich will nicht sagen, Stein in den Sargnagel, wie hieß es? Sargnagel?
Zigarette, was du meinst, ist Zigarette.
Was? Das meint er nicht.
Was meine ich, Zigarette?
Du kannst auch, Sargnägel? Du kannst auch sagen, eine Hand Sarg? Erde mehr in die Taschen oder so.
Hä? Den Spruch habe ich noch nie gehört.
Nee, hast du schon eine Hand Erde in den Taschen?
Das heißt, du bist schon halb unter der Erde.
Halb drunter, ja.
Ah, okay.
Also mit einem Bein schon im Himmel.
Wenn die Schweizer das so sagen.
Die leben ja besonders hoch, da haut das denn schon hin.
Ja, genau. Ja, ja, genau. Eh weiter oben. Aber ihr, ich habe gehört, ihr habt einen großen Tunnel gebohrt.
Ja. Ja. Also den bohren wir ja schon ewig lange, ne? Und jetzt ist er durch.
Ja.
Und jetzt sind auch die Gegner stolz drauf, weil jetzt war der Durchstich.
Okay, was habt ihr mit dem ganzen Dreck gemacht? Einfach in die Landschaft gepustet?
Den haben wir euch geschickt.
Ah. wir haben nicht so viel Erde, ne?
Ja. Nee, denn ich weiß gar nicht so genau, was damit geschah, aber er ist jetzt durch und es ist ja nur für, also nur Anführungsschlusszeichen, für Bahnverkehr, der Tunnel. Da gehen keine Autos oder so durch und wird für Nord-Süd-Verkehr für Europa ist das sehr wichtig.
Genau.
Weil die dann endlich mal auf die Bahn gehen sollten.
So, weißt du, wo? Die können dann endlich nach Mailand durch den Tunnel fahren.
Ja. Also kannst du jetzt schon, aber du musst noch ein bisschen bergauf fahren mit der Bahn, ne? Bis zum Gotthard.
Was ja da denn wichtig ist, da spielt ja dann wieder Stuttgart 21 rein, weil das ist ja auch für dieselbe Verbindung.
Nee, ist nicht für dieselbe Verbindung.
Ist nicht eigentlich.
Nee, das ist die Magistrale für Europa, ist von Paris nach Budapest. Das hat nichts mit Zürich-Mailand zu tun.
Schade, dann war ich jetzt völlig falsch.
Ja.
Du wolltest nur umlenken auf das Thema, ne?
Ja, du wolltest
Ich wollte es probieren, hat nicht geklappt.
Nee, hat nicht geklappt. Wir haben auch letzte Woche schon über Stuttgart 21 geredet. Und seitdem ist noch nicht viel Neues passiert, außer dass sie jetzt versuchen zu schlichten oder so.
Dann hast du letztes Mal schon erzählt, dass du nass wurdest.
Ich glaube, ich habe es erzählt. Kann auch sein, dass es eine Pre-Show war, die bei uns Geld kostet, ihr wisst es. wenn ihr 100 Euro im Monat auf unser Konto überweist, dann könnt ihr auch die Pre-Show hören und die After-Show. Ansonsten müsst ihr hier immer nur das langweilige Laber in der Mitte anhören. Und da habe ich das bestimmt erzählt.
Es gibt dann noch eine Pre-Show Plus, da ist die Webcam dann noch an.
Genau. Wo waren wir eigentlich? Wir waren bei MySQL, ne?
Jawohl.
Ja.
und das, obwohl Thomas gar nicht dabei ist, ja?
Wieso?
Und der genial vom Thema abschweifende.
Ach so, ja, in seiner Abwesenheit versuche ich den Job zu übernehmen. Gucken wir mal. Oracle hat sich zumindest jetzt zu Open Office bekannt. Also sie haben gesagt, nee, diese Document Foundation, da wollen wir nicht so richtig mitmachen. Aber wir finden Open Office toll. Kann jemand anders die Moderation übernehmen? Ich bin heute nicht so bei der Sache. Wir finden Open Office toll und wir stehen dahinter und wir rocken das Ding. Haben sie zumindest gesagt.
Haben sie gesagt. Haben nicht alle Freude, ne?
Gut, in dem Newsartikel stand allerdings auch, dass sie dann doch sehr auf die Ausgaben, oder auf die horrenden Ausgaben betreffend Open Office hinweisen. Das klingt schon wieder ein bisschen komisch.
Es klingt so, als müssten wir mal ein paar Leute rausschmeißen, dass es nicht so horrende Ausgaben sind.
Genau, es ist doch alles prima, dass das Paket läuft und wir geben dafür viel Geld aus. Wofür brauchen wir eine Community?
Das hast du so rausgelesen oder stand das da so drin?
Nein, aber dass dann jemand auf horrende Ausgaben betreffend eines Projektes hinweist, dann lese ich das so raus.
Okay.
Ja, aber wo der Großteil dann auch noch an der Community oder in der Community ist, in dem Projekt. Klar, es ist so, dass Oracle im Moment die meisten Entwickler stellt, aber...
Ja.
Ja, sehr merkwürdig.
Aber dieses Projekt kann halt auch ohne Community nicht so weitergehen, wie es die letzten Jahre es getan hat. Also wenn halt keiner mehr auf die Messen geht als OpenOffice-Org-Team, dann sind die da halt auch nicht vertreten, oder?
So schaut's aus. Bin ich ja mal sehr gespannt, was da denn in München noch zum Gespräch wird, kommt.
Genau, da ist ja bald die Konferenz was haben wir? November dann, ne?
Genau.
Ja, da soll es auf jeden Fall auch nochmal einen Talk dazu geben oder eine Podiumsdiskussion. Ob jemand von Oracle kommt, weiß ich jetzt gerade nicht. Sieht zurzeit nicht danach aus, aber es kann sich ja alles noch ändern. Okay, dann DigiCam, also so ein Fotobearbeitungsprogramm, vornehmlich für KDE, ist in der neuen Version rausgekommen, in der 1.5. Ich weiß nicht, benutzt irgendjemand von euch das Ding?
Also in der aktuellen Version nicht, aber die alten sind durchaus bekannt.
Okay. Macht jemand Fotos von euch?
Ja.
Nur Ansgar macht Fotos.
Der Ingo macht auch Fotos.
Aber die sind nicht brauchbar, die ich mache.
Es stimmt, ich habe von der letzten Konferenz, die sahen einfach bescheiden aus.
Ach, ich dachte, das wäre Kunst.
Ja, pst, die verkaufe ich dann nachher. Nee, ich kann das nicht. Aber ich würde auch keine Programme nutzen, die KDE-Bibliotheken voraussetzen.
Ja, jetzt, aber den Religionskrieg fangen wir jetzt nicht an. Es sind auf jeden Fall ein paar neue Batch-Funktionen hinzugekommen und ich habe auch gelesen, dass so eine Linsenkorrektur, also wenn du so große fischaugenmäßige Teile hast, hast du ja keine geraden Linien, sondern sind ja immer so ein bisschen gebogen und da soll jetzt wohl auch eine Bibliothek hinzugekommen sein, dass man das ausgleichen kann. Ebenso diese ganze Plugin-Suite, die DigiCam nutzt, ist auch in der neuen Version raus. Ich habe es auch schon drauf, weil es kommt ja beim Arch Linux ist es ja immer so gleich, immer die neuesten Pakete mit drin. Und ich habe es aber nur einmal aufgemacht, habe gesagt, ja, schön, und wieder zugemacht, weil mehr habe ich noch nicht gebraucht. Ich habe aber ein anderes Programm in letzter Zeit öfter verwendet, aber da komme ich nachher nochmal bei den Picks drauf zu sprechen. Dann Migo, unser aller Lieblings-Handy-Betriebssystem, startet jetzt auch auf dem N900. Funktioniert noch nicht komplett. Also da fehlen noch immer so ein paar Sachen, um es richtig gut zu benutzen. Und wer nur Endanwender ist, der sollte auch weiterhin das Maemo benutzen, was drauf ist. Das kam wohl auch hat auch wieder ein paar Updates bekommen. Und man kann jetzt aber Migo und dieses Maemo als Dual Boot fahren. Ja. Das die News dafür. Und es soll ja vielleicht irgendwann dieses Jahr, hört man ja munkeln, noch ein neues Handy rauskommen, was Migo als Betriebssystem verwendet. Da sind wir mal auch gespannt. Dann die Einspruchsfrist für Google Street View läuft ab. Ich hab nicht einen Antrag gestellt. Habt ihr einen Antrag gestellt, Sebastian?
Ich habe kein Haus.
Aber du wohnst irgendwo. Oder nicht? Wohnst du auf der Straße?
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann nur jemand dort den Antrag stellen, der auch irgendwie Eigentum hat oder ein Haus hat, das er da nicht fotografiert haben will. Das habe ich nicht.
Nee, du kannst auch, wenn du ganz normal dort nur wohnst.
Okay, aber ich würde es auch nicht tun, weil ich finde diese Hysterie dann etwas übertrieben, was damit zu tun hat. Also ich meine Datenschutz, das ist bestimmt ein Thema, das ganz wichtig ist. Aber ob das Fotografieren von Hausfassaden damit zugehört, nee, ich glaube eher nicht.
Und zumal es ja auch Projekte gibt, die sich dann wieder auf die Fahne geschrieben haben, wir fotografieren alles, das was geschwärzt worden ist. Das so blurry, so ver, wie heißt das?
Vergaust.
Ver was?
Vergaust, vergeweichzeichnet.
Vergeweichzeichnet. Das ist gut. Genau. Die Leute fotografieren das dann.
Verpixelt kommt jetzt gerade im Chat.
Ach, siehste, gut, dass wir den Chat haben. unsere Helfer hier im Chat. Verpixelt. Von mir aus auch verpixelt, aber sieht man da Pixel?
Nee, es ist halt eher so weich gezeichnet.
Ja, ne? Vergeweichzeichnet finde ich sehr gut. Sollten wir in den Duden vorschlagen, dass das mit in den Duden reinkommt?
Ist das dann hochauflösend verpixelt? Ich glaube ja.
Ja. Ja, gut. Okay, also wenn ihr da tatsächlich noch irgendwie euer Haus nicht drin haben wollt, macht es oder lasst es sein, je nachdem. Also ich habe es auch nicht gemacht, aber wenn das jemand im Haus gemacht hat, dann müsst ihr trotzdem das ganze Haus irgendwie...
Vielleicht werden auch nur die Gardinen
nur die Fenster, ja, nur die einzelnen Fenster. Ich wohne in dem und dem Stock und dann ist nur dein Stock ausgeblendet.
Wo war jemand aus der Schweiz hier? Roman, ist das in der Schweiz auch ein Thema?
Nö, war mir gar nicht bekannt bisher.
Dass es Google Street View gibt, oder?
Nee, das schon. aber dass da eine Eingabefrist ist. Bei uns sind sie ja immer noch ein bisschen am Streiten.
Ja, fahren die denn bei euch rum?
Im Moment nicht.
Sind sie schon gefahren?
Ja.
Aber okay.
Im Moment fahren sie nicht.
Wann geht ihr online?
Mit
den Daten?
Die sind schon teilweise online.
Ach so, okay.
Deswegen gab es ja auch ein Theater. Ne? Da gibt es ein paar Leute, die denken... man dürfe das Haus nicht sehen oder was auch immer.
Also, ich also wie in Deutschland.
Die Diskussion sehr doof.
Ja.
Schade ist, dass der Mechanismus von Google nicht überall funktioniert hat, mit Autonummern verpixeln, Personen und so. Das ist schade, aber das ist eigentlich ein technisches Problem. Die haben das halt nicht hingekriegt, dass die Software alle Köpfe erwischt hat und verpixelt hat.
Was ich viel schlimmer fand, wie sie das in Brasilien jetzt online geschaltet haben, dass da dann irgendwelche Leichen mit
zu
sehen waren.
Ja.
Das war dann schon sehr makaber.
Kommt aber vor, dass man sowas findet. Leider zu spät vor der Veröffentlichung.
Ja, gut, ich glaube, die ganzen Daten kann auch nicht ein Einzelner durchgucken. Jetzt stell dir mal vor, da sitzen drei Leute bei Google oder so und gucken sich alle Daten vorher an. Meinst du, die sehen das dann? Und also wie lange dauert das?
Funktionieren kann es eigentlich nicht. Man hätte es aber vielleicht vorher schon finden können, da man ja schon mal aus dem Weltall fotografiert hat.
Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, die Leichen werden auch nicht so lange da rumliegen. Das
stimmt allerdings auch wieder.
Ah. Jetzt ist mein Rechner abgestürzt, ja.
Oh nein,
ja.
Suspend.
Nee, es ist, keine Ahnung. Ja, ja, so ein bisschen wie Windows. Ich weiß nicht, es ist...
muss ein Apple-Betriebssystem sein.
Nee, es ist nicht, aber es ist ein bisschen blau. Also es ist zwischen blau und grau, so irgendwie. Mhm, und es passiert nichts mehr. Es ist wahrscheinlich, weil ich vorhin den Grafikkartentreiber noch geupdatet habe und das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Und es ist halt, wenn man halt Testing-Software einsetzt, ne, statt Stable-Varianten, wenn man dann halt gleich auf Testing geht. Aber hey, no risk, no fun. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wenn mir jetzt jemand sagen kann, was das nächste Thema ist, dann können wir auch damit fortfahren. Ansonsten weiß ich nicht. Aber wir können auf jeden Fall neues Runde abschließen, es sei denn, es gibt noch irgendwas, was auf der Themenliste stand. Ansonsten können wir auch einfach uns der UboCon beziehungsweise erstmal Ubuntu 10.10 widmen. Ubuntu 10.10 kam ja am 10.10.2010, was ja 42 ist, ihr wisst es, raus. Und Roman, unser Chef Ubuntuer hier in der Gruppe, hat sich das angeguckt und findet es ganz toll.
Ja. Also ich schaue das aus der Sicht eines Benutzers an. Ich bin ja nicht so der richtige Konsolen-Heini, sondern der Clicky-Mensch, brauche aber trotzdem kein KDE, aber das lasse ich jetzt. Sonst kriege ich noch eine auf die Büchse.
Aller Becher.
Interessanterweise sagt ja Canonical, wenn ihr ein produktives Ubuntu habt, also ein Desktop-System, nutzt bitte weiterhin Lucid Lynx, also die LTS-Version 10.04, weil die stabiler wäre. Die Community, also die Menschen auf der anderen Seite, wenn man das jetzt in Seiten einteilen will, die sagen, nee, die jüngste LTS ist zu wenig stabil. Wir nehmen 10.10, also diejenige Version, die vor 6 Tagen rausgekommen ist. Ich persönlich bin der Meinung, sie läuft stabil. Ich nutze die schon seit der ersten Alpha-Version.
Gott, ganz harter, auch so Bleeding Edge, ja? Bist du dann auch öfter mal abgestürzt, wie ich gerade?
Nee, aber das ist ja auch ein Ubuntu, nicht nach Linux.
Also, was ich zu der 10.10 sagen kann, ist, ja, sie ist einerseits sehr viel stabiler, weil der Kernel, der 2.6.35, der bei der 10.10 mit ausgeliefert ist, deutlich besser ist als der bei der LTS. Da war es ja der 2.6.32. Und also wir hatten in unserem Projekt in der Linux-User-Group das Problem, dass wir massiv Schwierigkeit hatten mit den Interatom-Boards. Also die liefen mit der 10.04 erst, wie wir dann Hardcore selbst Kernel-Upgrades gemacht haben. Ohne dem war die LTS praktisch nicht zu gebrauchen. Ja. Bei der 10.10 ist es aber im Umkehrschluss auch nicht sehr viel besser, weil gerade der Installer mit Gewalt hingetreten werden musste, weil er fertig werden musste, eben zum 10.10. Ja, da sind uns so ein paar nette Nullpointer-Geschichten entgegengekommen, gerade bei einer ISCSI-Installation und ähnliches. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob es in der fertigen CD jetzt raus ist, aber zumindest bis 3 Tage vor dem Release war der Bug auf jeden Fall noch drin und auch schon eine ganze Weile bekannt. Also macht keinen guten Eindruck.
Na gut, wenn der ein Fries ist, dann ist üblicherweise nicht unbedingt mehr schnell zu schaffen, 2 Tage vom Release. Und wenn man das Datum halten wollte, das war ja ein spezielles Datum für dieses Release, dann hat man halt die Änderungen sozusagen, die aufgefallen sind, die schiefgelaufen sind, hinten angestellt. Und wer auf die Changelog-Seite guckt, der findet dann auch einige offene Dinge, die in Zukunft noch behoben werden müssen.
Also kann man ja dann so Rolling-Release-mäßig so nachliefern.
Das wird wahrscheinlich auch kommen, wenn man sich das anschaut. Jeder kann dann auf die Wiki-Seite geben, wo die Release-Notes für das Maverick stehen.
Aber wenn wir uns mal an die letzte Ubuntu-Version erinnern, da war es ja auch so, dass kurz vor der eigentlichen Veröffentlichung das alles nochmal zurückgezogen wurde, weil da im Xorg irgendwie so ein süßer Krabbelkäfer aufgetaucht war.
Krabbelkäfer.
Irgendwie mit einem Speicherleck, was so richtig fies war, wenn ich mich richtig erinnere. Und dass es dann letztendlich einen Tag später kam, war jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. In der Hinsicht muss man sagen, eine Roadmap ist was Feines, aber ja, wenn die Fehler derartig groß sind, also ich sag mal, ein Debian hätte man wahrscheinlich nie released.
Debian kommt raus, wenn es fertig ist, nicht wenn der
dann,
Release
passt. Dann,
darum wird auch Debian nie released.
Das ist wohl wahr. Ja. Obwohl ja da jetzt ja wieder in der Diskussion ist, auch so eine Art Rolling Release und ein Halbjahreszyklus einzuführen, der dann auch ähnlich nummeriert ist wie bei den Ubuntu-Versionen.
Aber es sieht gerade nicht so aus, als würden sie da eine Mehrheit für finden, oder?
Ja, genau.
Das wird die Diskussion zeigen. Ist ja demnächst irgendwie wieder Debian-Konferenz. Mal schauen, was kommt.
Ich find Debian ist toll, so wie es ist. Und alle anderen nutzen halt Ubuntu oder irgendein anderes Derivat, was auf Debian aufsetzt. Also.
Also was ich halt an Debian immer sehr schlimm finde, ist, dass gerade wenn man in sehr spezielle Software geht, die halt im ich sag mal, fast Enterprise-Bereich angesiedelt ist, dass man grundsätzlich darauf angewiesen ist, selber die Pakete neu nachzukompilieren, weil sie halt einfach steinalt sind.
Das ist richtig.
Da muss ich einwerfen, es tut sich was in der Debian-Community. Man denkt jetzt offen darüber nach, nachdem der Vorschlag schon mal vor einigen Jahren abgelehnt wurde, ob man nicht vielleicht ähnlicherweise wie bei manchen anderen Distributionen so eine Art Rolling Release teilweise einführt, zusätzlich zu dem normalen Entwicklungszyklus, den man bekommen kann, Stable, Testing, Unstable, dass die Leute auch zum Beispiel zu einem aktuellen Stable auch neuere Pakete sich in einem neuen Repository holen können.
Ich bin verwirrt, geht das nicht schon lange?
Nee. Das geht das schon,
wird aber geplant.
Du hast so Backports, hast du aber.
Ja, aber das ist ein bisschen was anderes.
Nee, Backports nicht, aber du kannst auch problemlos, ich meine, die Pakete bei Debian laufen ja von Unstable durch Testing und kommen
irgendwann
von
Unstable nicht, an. Du willst hier nee.
Nein,
das Stable ist Stable, da gibt es keine großen Updates.
Das Problem, was da
auch ist... Da gibt es nur Sicherheitsupdates.
Das stimmt, aber du kannst ja problemlos, wenn du eine neue Version von einem Paket haben möchtest...
Musst du selber kompilieren.
Oder du nimmst es aus Testing oder...
Das funktioniert in 90% der Fälle sicher nicht.
Das funktioniert nur sehr begrenzt, wenn man eine neue Bibliothek hat, die das voraussetzt. Dann muss man die installieren. Das geht aber auch wieder nicht, weil wieder was anderes neu ist. Ja. Wenn man zum Beispiel den Kernel ersetzen will, das funktioniert meistens relativ reibungslos. Ja. Das haben ja auch die Debian-Entwickler gesagt. Weil das keine großartigen Abhängigkeiten hat, das Kernel-Modul zum Beispiel oder der Kernel selber. Aber jetzt irgendwelche Software ist meistens schwierig zu tauschen.
Also gerade wenn dann so glibc oder sowas mit in den Abhängigkeiten drin ist, dann zieht das derart viel mit, dass man dann gleich das Stable rausnehmen kann und Testing überall reinschreibt und dann das installiert. Was auch ein Problem ist, wenn man Testing-Pakete nachinstalliert, jetzt gerade wo wir auf Squeeze gehen, ist ja so, dass das Testing ja eingefroren ist. Also ist ja Feature-Freeze gewesen und demzufolge kommen in das Testing auch keine neueren Pakete mehr rein, sondern die landen jetzt erstmal alle in Unstable, solange bis dann Squeeze stable ist und erst dann wird wieder nach Testing zurück oder eine Etage tiefer sozusagen die Pakete wieder gestapelt. Und genau da sitzt das Problem und da will man praktisch so einen Snapshot von dem Testing machen, womit man die neue Main-Distribution oder das neue Main-Release entwickelt und dieses Testing dann eben aber trotzdem weiterfährt, um eben so eine Art Rolling Release aufrecht zu erhalten, wo man eben aber noch nicht weiß, wie man das genau technisch umsetzen will. Das ist wohl alles im Moment noch in der Diskussion. Wird aber, denke ich, interessant.
Werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen und sicher nochmal drüber diskutieren. Ich würde jetzt aber nochmal wieder zu Ubuntu 10.10, was? Maverick Meerkat?
Das ist richtig.
Heißt was?
Irgendwas nicht, weiß ich nicht, zu Deutsch. Also das sind ja immer
googelt
so.
Googelt mal kurz einer.
Das sind ja immer so Diskussionen. Ja, was ist es denn jetzt tatsächlich? Also bei Lucid Lynx, da sagt man ja, Was für ein Look soll das sein?
Leuchtende Looks.
Also Look sieht, das kommt ja aus dem Lateinischen.
Ja, es ist irgendwie ein Erdmännchen, sehe ich gerade. Die Merkert.
Ja. Also die, vor allem das Attribut, das dazu gesetzt wird, das ist nicht immer eindeutig. Das Viech schon, das Fabelviech.
Ja, es sollen halt vor allem Alliterationen sein. Ne? Und Sebastian hat rausgefunden, es klingt alles wie Hippe Hippus.
Ja, das klingt alles definitiv wie irgendwelche Serien von Ü-Eier-Figuren. Ich erinnere mich an meine Kindheit an die Happy Hippos, an die Tiny Tumble Turtles und wie sie nicht alle hießen. Also bist das
du noch
ist
so jung? Warst du damals Kind?
Entschuldigung, Mann. Ich habe die bis 21 gegessen und fand die toll.
Aber wo ich jetzt gerade
gemein wäre, würde ich sagen, so siehst du auch aus.
Ja. Ab 21 haben wir dann angefangen, das in Schweineunterschalen zu verstecken. So.
Ja, und da gibt es ja jetzt bei der Netbook Edition gibt's ja eine Neuerung, da wird die Unity-Oberfläche benutzt. Ich habe es, glaube ich, wieder falsch gesagt.
Unity?
Genau. Die habe ich aber noch nicht angesehen selbst. Ich habe sie mal auf einem Gerät installiert gesehen. Ich brauche auf meinen Netbooks immer die normale Ubuntu-Version, nie die Netbook-Version.
Es ist komisch, also die Netbooks haben sich tatsächlich durchgesetzt. Ich sehe hier im Raum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es ist klein, aber das ist kein Netbook da. Und nur der Chrissy hat hier seinen riesen Laptop mitgeschleppt. Das ist
meiner, weil...
Achso, ja, okay. Stimmt, Chrissys Laptop ist geschrott gegangen, deswegen haben wir Ansgars Laptop, der seinen großen hat. Ihr könnt ruhig reinkommen, euch dazusetzen und zuhören. Zu spät, ist schon auf der Aufnahme jetzt drauf.
Das war der Ramon.
Ja, wir machen nachher auch ein Foto und veröffentlichen das, falls sich jemand beschweren möchte.
Mit E-Mail-Adresse, genau. Ne?
Genau.
Das war der gestört hat. Was gibt es denn Neues in, also die Unity-Oberfläche hast du gerade schon gesagt, was gibt es noch Neues in der 10.10?
Also in der 10.10 an der Oberfläche, wie gesagt, was hinten, was drunten drunter passiert, das ist nicht so meine Welt. Obendrauf wurde F-Spot, das ist eine Fotoverwaltungssoftware, die wurde entfernt aus der Standardinstallation. Man kann die natürlich immer noch nachrüsten. Also die gibt es natürlich immer noch in den Quellen. Stattdessen wurde Shotwell eingeführt. Ich werde nicht warm mit dem Teil, obwohl da kein Mono mehr dahinter steckt, also kein .NET.
War das der Grund, weswegen es rausgeflogen ist?
Ich glaube nicht. Der Grund war nicht so, so gleich gut kommuniziert wie damals bei GIMP, wo GIMP rausgefallen ist. Das wurde dann mehr auch ad hoc gemacht. In der ersten und zweiten Alpha-Version war F-Spot noch drin. Mhm. Und erst in der dritten Alpha war der raus.
Ja, gut, in der Alpha-Version kann man ja auch schon mal was entfernen.
Ja, ja, klar. Aber es kann sein, dass die Entscheidung auch schon während dem Erstellen der Version erst gefällt wurde. Kann auch sein. Wobei bei den Alpha-Versionen, das ist ja mal nicht viel mehr als eine Kopie vom Testing Debian.
Auch GIMP ist irgendwann mal rausgefallen.
Schon länger, ja.
Aus Platzgründen, so wenn ich das richtig verstanden habe.
Also ja, weil auf meiner Festplatte ist halt nicht genügend Platz für GIMP.
Ja. Nein, auch jetzt, es hat was mit der Festplatte weniger zu tun, sondern eher mit der CD, wo platzmäßig untergebracht ist. Das ist dann oftmals der Grund, warum man gesagt, okay, man möchte bei Ubuntu möglichst wenig, möglichst einfach.
Und GIMP ist zu schwierig schon.
Wer möchte, kann es ja ganz normal installieren, ist ja kein Problem. Es geht halt nur darum, was dabei ist, wenn man die CD hat.
Also man muss vielleicht auch noch ein bisschen den Umfang sehen dazu. Also Ubuntu sagt ja, wir wollen eine Linux-Distribution sein für alle. Und es gibt immer noch Leute in der zweiten und dritten Welt, die haben keine DVD-ROMs. Die lesen halt immer noch CDs, wenn überhaupt. Und Canonical legt halt Wert drauf. CDs. Die Geräte von diesen Menschen.
Achso. Okay. Ich gedacht, vielleicht kannst du CDs direkt lesen oder so. Gut, ja, ich sage, ich bin heute ein bisschen komisch.
Also heute kannst du weglassen. Aber nee, und deswegen will man ja weiterhin auch Ubuntu auf CDs ausliefern können. Und da musste halt aus Platzgründen etwas über die Klippe springen. Und das war jetzt GIMP. Die Diskussion war ja damals echt lang und breit. Und auch der Widerstand dann schlussendlich. Aber hat nichts genützt, weil Mark Shuttleworth hat gesagt, unsere Community ist eine spezielle Form. Ich habe jetzt das Wort vergessen. In der Community sagen die, wo es lang gehen, die am meisten arbeiten. Da gibt es ein spezielles lateinisches Wort dazu mit KT am Schluss, aber was vorne ist, habe ich vergessen.
Also nicht so wie Demokratie, ja. Aristokratie gibt es dann. Gibt's was? Meritokratie. Die Meriten.
Wir haben eine Ingokratie.
Eine Ingokratie, genau.
Ja, das haben wir. Das war Dirk übrigens, den man so im Hintergrund gehört hat.
Genau, der hat sich gerade reingeschlichen.
Weil der kann ja nicht laut reden, weil einer von uns hat nämlich Dirks Headset.
Ja, das bin ich heute. Aber um nochmal kurz auf die F-Spot-Geschichte zurückzukommen, wenn ich richtig liege, ist es ja jetzt so, dass auch das Mono dadurch rausgeflogen ist. Und ich denke mal, dass...
Nicht ganz, ne? Ist dabei bei Tomboy immer noch dabei.
Bei Tomboy ist ja. Es noch dabei. Das heißt, die Mono-Bibliotheken werden nach wie vor auf der CD mit ausgeliefert.
Ja.
Also weil ich hätte jetzt vermutet, dass das eventuell ein Grund gewesen sein könnte, um dann letztendlich auf das Mono zu verzichten, dass man deswegen auf F-Spot verzichtet hat, einfach um da Platz zu sparen. Aber wenn das Mono nach wie vor dabei ist, hat man da zumindest nichts gewonnen.
Ja,
wissen wir nicht. Was gibt's noch? Sonst noch irgendwas Neues?
Unten drunter unter der Haube sicher, da kann ich aber wenig dazu sagen. Und sonst hatte ich bei meiner Hardware ein paar kleine Herausforderungen, die habe ich gelöst, aber sonst läuft es ganz gut. Ich bin zufrieden.
Ganz gut. Läuft's gut? Oder?
Es läuft gut, ja. Also ganz gut heißt eben ganz gut.
Okay.
Ich weiß nicht, wie das die Deutschen verstehen. bei uns ist ganz rund, also alles.
Ach so, ja. Nee, bei uns ist ganz gut so, es läuft okay.
Also es läuft alles tiptop.
Gut, machen wir jetzt hier auch noch Dolmetscher zwischen Schweizerdeutsch und Deutsch, damit ihr auch wisst, was Roman mit ganz gut meint. Wann kommt die nächste Version jetzt raus?
Die Zeitplan ist ja immer fixiert, also die nächste Version wird im Frühling kommen, die 11.04. Da gibt es auch schon einen Namen, aber den habe ich vergessen, die interessieren mich nicht so. Weiß denn jemand?
Wir gucken gerade nach, Sekunde.
Nettie Norvel.
Wie?
Nettie.
Also nettes...
Narwal, ja.
Was ist denn ein Narwal?
Das ist so ein Wal mit so einer Spitze vorne dran. Das sieht so aus wie ein...
Ja, es sieht ein Einhorn, sieht aus wie ein schwimmendes Einhorn, nur ohne Fettitten dran.
Genau.
Fluffy!
Oh nein, ein Junifisch. Ein Junifisch.
Und das wird auch wieder eine sogenannte Zwischenversion. Also die Diskussion, die wir vorhin hatten mit stabil, nicht so stabil. Wir haben es zuvor gehört, Canonical sagt ganz klar, Jungs, bleibt für produktive Systeme auf der LTS. Finger weg von den Zwischenversionen. Mhm. Deswegen darf da so auch mal was passieren. Also da muss ich schon jetzt auch Canonical in Schutz nehmen. Das tue ich nicht immer, aber diesmal schon. Sie sagen das auch ganz klar.
Okay, wann nimmst du sie nicht in Schutz?
Ja, wann es um vielleicht kommerzielle Sachen geht oder so, die ich zwar grundsätzlich in Ordnung finde, aber das Vorgehen manchmal nicht immer.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Ubuntu One, solche Dinge. Da müsste schon die Art und Weise oder was sie gemacht haben, ist schon in Ordnung, aber die Informationen dazu, die waren sehr spärlich und man muss da teilweise auch das selbst suchen gehen. Also was ist jetzt hier frei, zum Beispiel der Ubuntu One Client selbst, der ist frei. Das nützt aber nichts, weil die Serverseite ist unfrei.
Also Ubuntu One ist diese, ich kriege Speicherplatz und kann da meine Lesezeichen, meine Dateien und alles Mögliche hinsynchronisieren. Genau. Also sowas ähnliches wie Dropbox und Konsorten. Und da ist der Client, der auf meinem Desktop läuft, ist frei, aber ja. Alles hinten dran nicht.
Ist unfrei, genau. Und das ist natürlich... ja, man kann jetzt das sehen, wie man will. Ich finde, es ist ein Witz. Also, was nützt mich ein freier Client, wenn die Serverversion unfrei ist? Das nützt genau nichts. Ne?
Auf der anderen Seite ist ja Canonical nun mal eine Firma und die will halt auch irgendwie Geld verdienen.
Genau. Und dazu stehe ich auch, aber ich denke, es wäre schön, wenn Canonical hier mal einfach klar kommunizieren würde. Die müssen das nur sagen, Punkt, fertig.
Und das tun sie nicht?
Ja, schon, aber man muss da immer nachhaken und halt einfach ja, aus der Nase ziehen fast. Mhm. Ja. Das finde ich schade, weil sie brauchen das ja nicht zu verstecken, das ist in Ordnung. Die Leute, die dort arbeiten, die brauchen alle Ende des Monats ihr Geld. Das muss irgendwoher kommen. Das ist absolut in Ordnung. Und wenn man in einer Umgebung arbeitet wie der Ubuntu-Community, dann ist es besonders wichtig, dass man hier halt klar informiert, weil sonst macht man die Leute halt, man enttäuscht sie und ist ein bisschen heikel. Gibt es das Wort in Hochdeutsch?
Ja.
Ein bisschen heikel.
Mhm. Okay, und dann enttäuscht man natürlich die Community und dann gibt es halt auch Leute, die frustriert dann einfach sagen, pff, dann stecke ich meine Energie halt irgendwo anders rein. Bei Ubuntu One gibt es jetzt auch diesen Music Store. Hast du den mal ausprobiert, Roman?
Nein, habe ich nicht. Es gibt ja noch etwas für Android neu. Mhm. Ein Client, den habe ich nicht ausprobiert. Ich habe zwar ein Android-Gerät, aber ich nutze die Musik. Also ich höre kaum Musik. Und
lieber also, Podcast.
Ja, also ich mache noch lieber welche, weil also. Das so für mein Ego ist das so richtig Balsam, wenn ich so sprechen kann und die Menschheit hört mir zu. ja, aber da ist vielleicht jemand da, auch bei den Zuhörern, die das nutzen und was sagen können.
Ja gut, jetzt hier können wir natürlich jetzt keinen mal also einfach einbinden, aber es soll zumindest für den für Android jetzt erstmal kostenlos sein in der Startphase. Also wer da einen Account hat und sich das auf sein Android installiert, kann da umsonst die komplette Musik streamen, die bei Ubuntu One so zum Download angeboten wird. Und dann hat man ja auch die Möglichkeit, den Ubuntu One Music Store irgendwie in seinem, wie heißt der Music Player unter?
Rhythm Player.
Ja. Genau, da hat man ja auch so eine Integration und kann sich die Musik irgendwie kaufen darüber und es soll dann irgendwann auch eine iPhone-App und was weiß ich, vielleicht Windows Mobile oder keine Ahnung, was es noch
Windows
so.
Mobile wohl kaum.
Windows Phone 7.
Windows Phone 7.
Wobei bei diesem Ubuntu One muss man noch, du hast vorhin Dropbox erwähnt, das ist von der Philosophie her das gleiche ungefähr. Also Ubuntu One bietet 2 GB Platz frei. Und alles Weitere kostet. Also der nächste Schritt ist, glaube ich, schon irgendwie bei $10 pro Monat oder so. Also relativ teuer, wenn man auf 50 Giga will. Und die 2 Giga frei, die bieten ja nicht so wahnsinnig viel Platz für Musik. Also eine Musiksammlung, so eine ausgereifte, die passt da nicht rein in die Gratis-Version. Das muss man natürlich schon wissen.
Wobei der Chat gerade darauf hinweist, dass das fürs nicht kostenlos ist, sondern die mobile Variante $3.99 pro Monat kostet und nur die ersten 30 Tage frei sind.
Ich dachte jetzt, solange die in der Beta-Phase sind.
Beta ist frei.
Die Beta-Phase, also solange die in der Beta-Phase sind mit ihrem Android-Client, ist es schon frei. Danach soll es was kosten, ja. Das ist richtig. Ich weiß halt nicht, wie lange die Beta-Phase dauert, das kann sein, dass es noch 3 ein paar
Tage.
Oder es ist so wie bei
31,
Google. Alles ist Beta.
Nee, ich glaube, Canonical ist nicht Google. Also ich kann mich irren, aber das ist schon was anderes.
Du irrst nicht.
Nee? Okay. aber sobald diese iPhone-App und alles rauskommt, dann muss man, was hast du gesagt, wie viel muss man zahlen?
Drei, also knapp $4. Also, $3.99.
Okay. Ja, sie versuchen halt irgendwie Geschäftsmodelle zu entwickeln, wie man Geld verdienen kann und gehen da so ein bisschen so Richtung, die auch Apple geht. Also, ja, wie verdiene ich Geld mit End-Usern? Und da, ich meine, Apple hat ihr Mobile Me und Ubuntu hat sein Ubuntu One und iTunes gibt es auf der Apple-Seite. Da gibt es auch den Ubuntu One Music Store. Also so ein bisschen ist es, versuchen die da so Apple nachzuahmen, wenn man jetzt mal das auf die Spitze treibt.
Also nicht nur da, wenn ich jetzt mal böse sein darf, auch dieses Wandern der Fensterleistenknöpfe, das da ja für wilde Erregung in der Community gesorgt hat, ist ja auch also nicht unbedingt eine Sache, die nur auf Ubuntu gewachsen ist, sondern das ist ja auch etwas, was da durchaus auch den gescheiterten Apple-Kunden ansprechen könnte.
Genau. Wie gesagt, man kann es ja umstellen, es ist ja nicht eine zwingende Änderung, womit man leben muss, sondern es ist aber die Voreinstellung.
Ubuntu ist für Leute, die nichts ändern. Das
natürlich,
müssen wir
den
jetzt
Endbenutzer,
einfach
wie die etwas ältere, gestandene Dame, die sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Notebook und möchte gerne mal ausprobieren.
Genau, aber die ändern nicht die Knöpfe.
Das ist richtig. Die müssen sich in dem Fall vielleicht umgewöhnen, wenn sie vorher eine andere CD hatten.
Ich muss
oder vorher ein Windows hatten. Oder?
Zum Beispiel.
Also aus dem blühenden Leben gegriffen, ich habe da so einen alten gestandenen Herrn, schönen Grüße an meinen Vater, falls er gerade zuhört, der jetzt deshalb übrigens OpenSUSE einsetzt und kein Ubuntu mehr.
Ist ja auch nicht weiter tragisch.
Der
es bleibt ja wenigstens in der Open Source
Community. Ja, das sowieso, aber das ist halt eine Sache, dass also das verärgert einen. Dem es ist halt, ich meine, ich komme damit klar und auch sonst hier niemand, der hier am Tisch sitzt, ohne Probleme, aber jemand, der so mit solchen Sachen eigentlich gar nichts zu tun hat, für den ist es erstmal ungewöhnlich. Und es ist dieser neu geschaffene, völlig unverdorbene Computerbenutzer, den gibt es eigentlich nicht mehr, weil jeder irgendwo schon mal irgendwo mit Windows oder Computern zu tun hatte. Und wenn man da
du hast das schön
plötzlich
gesagt,
vom Windows
oder Computer. Die Umgewöhnung ist oftmals das Problem, was uns sozusagen Schwierigkeiten macht. Das haben alle, denke ich mal, erlebt. Und ich habe das auch selbst aus aktuellem Anlass erlebt, wo ich letztens eine Aktualisierung gemacht hatte vor ein paar Monaten auf dem Ubuntu davor auf das Lucid von einer 8.04, da war dann doch die Umgewöhnungslust wesentlich herabgesetzt und man hat es dann wieder zurückgestellt, dass es wieder aussieht wie vorher und dann war auch die Bereitschaft dann da, das so zu behalten, wie es dann ist.
Also ich finde der Farbton jetzt schon ein bisschen angenehmer als dieses komische Braun, um nicht zu sagen Kackbraun, vorher. Also mich hat das schon gestört.
Es wird ja nochmal ein bisschen angepasst, also sie machen es bei der 11.04 noch ein bisschen wieder brauner, aber es bleibt im Grundton violett.
Okay, gut. Bisschen Zugeständnis also.
Ja.
Ist bei dieser Ubuntu Music Store Geschichte eigentlich, sind die MP3s alle frei, weiß das einer? Also sind die ohne DRM und einfach runterladbar?
Sind alle ohne.
Ja.
Vielleicht mit dem Wasserzeichen, wer weiß.
Ja, genau, das wäre meine nächste Frage, ob da irgendwelche Text drin sind, Wasserzeichen, weiß keiner, ja, auch im Raum schütteln alle den Kopf. Müsste man sich nochmal angucken, ob es gesichert ist und wenn ja, wie es ist, ob da irgendwie ein unhörbares Wasserzeichen drin ist oder sowas in der Art. Könnte ja schon sein. Dann wir waren ja gerade schon ein bisschen dabei, Canonical nicht schlecht zu reden, aber wie sage ich jetzt, Kritik zu üben, genau. Wir sind ja jetzt auf der UboCon hier und man sieht viele Leute, die sich hier engagieren, aber wen man nicht sieht, ist die Firma hinter Ubuntu, nämlich Canonical.
Ja, vielleicht ist das hier einfach zu klein in Deutschland, dass sich Leute von Canonical explizit aus Amerika herbegeben, beziehungsweise aus anderen Ländern, wo es ein bisschen weiter ist.
Aber Ubuntu und Canonical-Mitarbeiter gibt es auch in Deutschland.
In Berlin sogar.
Also die Chance, das hätte man hingekriegt. Also das sind, glaube ich, 1:30 oder was fährt man mit dem Zug?
Sag ich ja. Ne, ist ja unweit von hier.
Vor allen Dingen, wo wir Gäste aus der fernen Schweiz haben.
Ja, hat es weiter gehabt als einen Ubuntu-Mitarbeiter aus Berlin, ja.
Vielleicht definitiv. Ist er auch unter uns, er sitzt bloß nicht hier. Am Tisch.
Es ist niemand da. Und ich meine, es ist nächste Woche die OpenSUSE-Konferenz und da geht zum Beispiel jemand von Ubuntu hin. Aber warum ist jetzt hier keiner? Roman, sag mal was dazu.
Ja.
Okay. Schade, dass wir hier keine Webcam haben, sonst hätten wir mal den Dirk jetzt gerade bei seiner Performance bewundern können.
Genau. Ja,
das war jetzt richtig so. Mimik und Gestik, so in höchster Vollendung. Ja, ich weiß das natürlich nicht, warum, aber ich finde es schade. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht nicht gefragt hat, ob da jemand kommt.
Doch, es ist gefragt worden.
Okay, dann fällt das weg. Und B, die haben vielleicht keine Antwort gegeben, was ich mir leider vorstellen kann.
Ja, aber ich meine, es ist zumindest das größte nur Ubuntu-Event hier in Deutschland. Warum? Und Deutschland ist jetzt nicht auch gerade der kleinste Markt so auf der Welt. Warum man dann nicht zumindest einen Repräsentanten hierher schickt? Also das ist dann schon ein merkwürdiges Verhalten.
Also ich finde es sehr schade.
Wenn man die Community fördern will und da auch Kontakt haben will, auch wissen will, was die so machen und auch mal Feedback. Ich meine, es ist gerade eine neue Version rausgekommen. Das wäre jetzt auch so ein idealer Punkt, wo man mal jemanden herschicken kann, der dann sich auch Feedback holt vielleicht oder so. Einfach mal mit den Leuten redet und auch diese Veranstaltung vielleicht finanziell unterstützt. Okay, kann ja sein, die haben alle keine Zeit. weil die sind alle, kam gerade der Release raus und die sind alle noch beim Bugfixen oder bei was weiß ich, ja, haben ja gehört, es sind noch einige drin, haben gerade alle keine Zeit, aber dann könnte man ja vielleicht sagen, ja, okay, wir unterstützen aber zumindest die Veranstaltung hier mit ein paar 1.000 Euro oder wenigstens mit 1.000 oder so.
Naja, mir wäre es lieber, es wäre jemand da, ne? Und die Leute, die wir gerne da hätten, das sind ja nicht unbedingt die, die jetzt Bugfixen. Könnte sein, aber...
Sondern wen hättest du gerne
da? Ja, es gibt ja Leute da, die für, ich sage jetzt mal, für die Verbreitung von Ubuntu zuständig sind, für PR und so weiter. Mit denen würde ich auch mal gern reden, nicht nur immer mit Entwicklerfuzis.
Also ich würde es gerade gerne andersrum sehen. Also ich meine, was nützen mir die PR-Heinis, wenn man nicht mit sich mit dem auch mal...
Ja, ich sage nicht immer, ne? Also die Entwickler, die haben wir ja immer zu Tisch. Egal wo wir sind, auch bei Radio Tux, wir haben ja nur Entwickler praktisch. Und alles andere, das fällt immer weg. Und das finde ich schade eigentlich. Weil da gehört ja alles mit dazu. Also, ja... Vielleicht stehe ich da alleine mit der Meinung, aber das ist mir egal, das bin ich mir gewohnt als Eingelassen.
Genau. Bist ja hier auch ziemlich alleine in der, ja, in der Runde. Weiß nicht, haben wir Österreicher auch da hier? Gibt es auch noch? Ja, es gibt auch Österreicher hier. Also bist nicht ganz allein als Elge hier.
Ja, wir sind zu viert hierher gefahren, wobei einer war ein Deutscher im Auto. Also.
Aha, okay. Wirtschaftsflüchtling, genau.
Naja, aber du hast natürlich schon recht. Die Entwickler sind, natürlich ist das der interessanteste Teil, da gebe ich dir recht. Aber man vergisst dabei, dass es halt noch viel drum herum gibt. Ne? Und überhaupt bei Ubuntu ist diese Verbindung, ich sage jetzt mal Canonical Community aus deutscher Sicht, also aus europäisch-deutschsprachiger Sicht, ist die nicht, die gibt es nicht, die wird nicht gelebt. Das finde ich sehr schade, ne? Bis eben auf Daniel Holbach. Ne?
Habe ich so ähnlich schon mal von einer anderen Distribution gehört, die kam aus Frankreich. Gibt es die noch?
Scheinbar gibt es die noch, aber sie arbeiten wohl nicht so perfekt zusammen, die Community und die Firma.
Ja, da hat die Community sich auch so gerade so ein bisschen abgespalten. Also ja, das ist, genau.
Die fanden das auch so schade, dass sie eben, als wir hier die UbuCon erwähnt hatten und die sich auch nicht dazu irgendwo hinbequemen konnten, als Beispiel.
Ja.
Und Frankreich ist auch nicht so weit von Deutschland weg.
Ja, und auch nicht so klein. Ne?
Ja, aber Mandriva ist halt auch schon eine kleinere, also von der Verbreitung her, Distribution als Ubuntu. Während man Ubuntu mittlerweile mit Linux fast gleichsetzt, haben vielleicht viele Leute Mandriva noch nicht gehört. Also das ist halt...
Sagen wir es mal so, Ubuntu hat einen sehr großen Hype ausgelöst. Und es wird immer als die meist benutzte Distribution dargestellt. Ist es vielleicht nicht unbedingt, aber es hat halt einen größeren Markt, was die Einsteiger anbetrifft, als vielleicht andere Distributionen. Und das, denke ich mal, hat Linux in dem Fall einen guten Anschub gegeben.
Mhm. Also, ja, was lernen wir jetzt daraus? Wir können nur einfach immer weiter Canonical bombardieren und sagen, äußert euch mal dazu, gebt mal Geld für Veranstaltungen, macht mal dies, macht mal jenes. Oder
ja, oder wir können auch versuchen, mit den Leuten...
Oder wir benutzen alle einfach kein Ubuntu mehr.
Das
wir zeigen es ihnen richtig, wir steigen jetzt alle um auf Arch Linux.
Ich bin mir nicht sicher, ob du dieses Gebäude heute Leben verlässt.
Ja, und was machst du dann, wenn dann alle Rechner auf einmal runterfallen?
Sorry, was?
Was machst du denn, wenn alle Arch Linux wie deiner dann auf einmal abstellen?
Ja, das kann mit dem Ubuntu genauso passieren.
Dann steigen wir auf Gentoo oder From Scratch um.
Linux from Scratch, genau. Ja.
Schwieriges Gebiet, weil... Auf dem Netbook läuft kein Arch.
Warum nicht?
Dann doch wieder die große alte Suche.
Was? Auf dem läuft ist ein Arch Linux.
Ja. So,
okay. Natürlich.
Dann hast du völlig recht, Roman.
So eine Scheiße. Nee, auf dem Server läuft, glaube ich, Kubuntu.
Da läuft Kubuntu gerade, ja. Aber ich bin nicht schuld, sage ich gleich.
Da war ich schuld, ja. Ja.
Aber wir können vielleicht versuchen, über diejenigen Mitarbeiter bei Canonical, die hier in Europa sind, über die versuchen, einen Kanal aufzubauen. Vielleicht hat man das schon gemacht, das weiß ich nicht. Und so versuchen mal jemand an die UbuCon zu bekommen von Canonical.
Und so oder so muss Canonical sich auch überlegen, wie man Geld verdient. Also ich meine, ewig viel Geld hat der Mark Shuttleworth, glaube ich, auch nicht.
Nee, er hat ja gesagt, 10 Jahre gibt er dem Projekt.
Wie viel sind davon jetzt um?
Ja, ich glaube 7 oder 8. Ne? Man kommt drauf an, wann man anfängt zu zählen. Ne? Ja, aber vielleicht rechnet der schon ein bisschen zurück, ne? wann er angefangen hat halt. Ne? Okay. Das hat er neulich ja wiederholt mit den 10 Jahren. Und nachher muss das nicht gewinnbringend, aber kostendeckend mal mindestens sein.
Okay. Ja, deswegen gibt es sicher auch die Dienste wie One-to-One und die ganze Cloud-Geschichte, dass man sagt, okay, man kann mit den Diensten Geld verdienen und hat dafür dann entsprechend das Geld, um die Entwickler zu bezahlen.
Ja, weil ich sehe gerade nicht die Möglichkeit, dass sie sich mit Server-Diensten da irgendwie groß Geld machen. Also ich meine, da gibt es einfach Red Hat und Novell/SUSE einfach schon. Die haben sich den Markt, glaube ich, gut aufgeteilt, ja, und verdienen da gut Geld mit. Ich sehe da jetzt nicht nochmal einen, der da mit reinstoßen könnte und da...
Und ich höre halt immer wieder nicht so Gutes von diesem Landscape-Service. Ne? Also dass halt die Firmen, die sowas nutzen, sagen, Canonical konnte unser Problem nicht lösen.
Das ist auch schlecht. Das ist
halt nicht gut. Ne?
Ja, das ist auch schlecht. Ja. Also so verdient man dann auch halt nicht noch neue Kunden und macht das große Geld. Ja, und wenn man halt versucht, irgendwie die Consumer als Zielgruppe zu nehmen, dann muss man halt auch so Dienste wie dieses Ubuntu One entwickeln und versuchen, da irgendwie mehr Geld mitzumachen. Also ich würde auch, ja gut, ich meine, Ansgar, warum benutzt du jetzt Ubuntu Server zum Beispiel statt ein Debian? Also bei mir ist es halt immer, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ein Debian oder einen Ubuntu, nehme ich halt immer ein Debian, weil da sind halt, klar, die Pakete sind nicht die neuesten, aber es gibt halt Milliarden Stück davon. Und bei Ubuntu, so die paar, die da halt maintained werden, also darauf kann ich halt gerade noch so verzichten.
Ja, es ist halt immer so, was du genau vorhast. Also ich würde jetzt nicht generell auf einen Ubuntu-Server gehen zum Beispiel. Aber zum Beispiel jetzt bei dem SAN-Storage-Projekt, was wir jetzt letztens gemacht haben, da ist es dann halt so, dass das OpenSCSI, was mitkommt, deutlich neuer ist, dass der Kernel von Haus aus deutlich neuer ist, dass wenn wir mit DRBD und Hochverfügbarkeit arbeiten, dass da eben das DRBD 8.3 von Haus aus dabei ist und solche Dinge, die halt einfach wichtig sind. Zum Beispiel, wenn ich ein Debian Lenny nehme, da habe ich einen 2.6.32er Kernel. Das DRBD ist erst ab dem 2.6.33 offiziell im Kernel. Also ich muss wieder anfangen rumzubasteln, was ich schade finde einfach. Also wenn's da mehr Zyklus gäbe, wenigstens diese wesentlichen Core-Pakete in den Server-Distributionen, die nun wirklich auch was voranbringen, irgendwie zu ändern oder sowas, dass man da irgendwie besser vorankommt, kann ich mir auch vorstellen, bei solchen Dingen wieder ein Debian einzusetzen. Im Moment ist das aber einfach nicht so. Und eine andere Sache, das ist zwar nur eine Einstellungssache, aber ich finde es persönlich sehr viel besser, ist, dass eben unter Ubuntu von Haus aus der Root-Account deaktiviert ist. Ist eine sehr schöne Sache, weil wenn man mit mehreren Leuten auf dem Server arbeitet und man hat eben diese Sudo-Möglichkeit, hat man eine viel bessere Kontrolle über die Tätigkeiten der Administratoren auf den jeweiligen Maschinen. Das kann man unter Debian innerhalb von 10 Minuten einrichten, ist aber, man muss es halt machen und reine Bequemlichkeit in dem Moment.
Mhm. Okay. Gut, also ich bin halt, ja, ich habe da immer dann Debian eingesetzt, weil es sind halt auch nicht alle Pakete maintained bei dieser LTS-Version. Und dann hat man halt auch die Probleme, während man bei Debian halt für Sicherheitspatches für so und so viel 1000 Pakete gibt. Wir hatten das ja mal in einer Diskussionsrunde auch mit Dirk, ich weiß nicht, vor 10 Sendungen oder irgend sowas. Nummer 100 war es. Ah, ja, sag ich doch, vor knapp 10 Sendungen, wir sind jetzt bei 109, also ha, also richtig geraten.
Ja, was man auch noch dazu sagen kann, ist halt, dass bei Ubuntu zum Beispiel auch, es werden weniger Pakete maintained, ist klar, aber die dann maintained werden, teilweise deutlich besser. Also wenn ich zum Beispiel an die LDAP-Unterstützung bei Ubuntu denke, wenn ich da so ein LDAP, also libparm LDAP installiere, dann werde ich halt direkt vom Setup gefragt, möchtest du die libnss gleich mit nachinstallieren? Möchtest du die User über den LDAP gleich mit lokal auf dem Server eingliedern? Wo ist dein LDAP-Server? Wie heißt dein Manage-Account? Und dann klicke ich diesen Dialog da durch und am Ende habe ich meine LDAP-Authentifizierung auf dem Server oder auf dem Client laufen. Bei Debian ist das in dem Moment immer noch mit 10, 20 Minuten Handarbeit verbunden. Wenn man weiß, wo man da dreht und man hat das 2-3 Mal gemacht, ist das alles kein Thema. Aber wenn ich jetzt an einen blutigen Anfänger denke, der dann sagt, oh, jetzt kommt mein Chef an und ich soll hier mit LDAP und so, der ist über Ubuntu in dem Moment sehr glücklich. kann man nur so weitergeben.
Okay, also bleibt einfach zu sagen, es gibt mehrere Einsatzzwecke und man muss sich halt tatsächlich angucken, welches Linux man will.
Neuere Software und halt auch teilweise vereinfachte Benutzerführung, das ist richtig. Allerdings hat man natürlich auch das Problem, dass man manchmal auf Instabilitäten stoßen kann, was wir auch schon feststellen mussten. Da ist es dann wirklich dem Zweck überlassen, ob man dann sagt, okay, es muss halt schnell gehen, man möchte Sachen irgendwo testen, Infrastruktur bereitstellen, die nur zu Testzwecken dienen, dann ist es sicherlich kein Problem, Ubuntu Server einzusetzen, wenn man sagt, okay, ich brauche eine Hochverfügbarkeitsumgebung, wo man nicht dran drehen kann, wo sehr viel Geld dran hängt, ist vielleicht besser, ein Debian einzusetzen,
ja, und wobei, eventuell
Backports zu benutzen, wenn man neueren Kernel braucht.
Ja, wobei, wenn man dann wieder auf die Hochverfügbarkeitsschiene geht, dann wird man wahrscheinlich eh nicht um Novel oder Red Hat drumherum kommen, weil dann sind die Supportansprüche einfach mal ganz andere. Und selbst da fallen dann in vielen Firmen dann einfach schon aufgrund der Supportgeschichten einfach solche Dinge wie Debian eigentlich auch schon aus, weil man eben nicht mal eben das Telefon nehmen kann und da mal jemanden mächtig Dampf ablassen kann, um es jetzt mal gelinde zu sagen. Also wenn ich mitkriege, was bei uns an der Hochschule da teilweise rumtelefoniert wird mit Red Hat, das braucht man bei Debian zum Beispiel auch bloß gar nicht erst probieren.
Ja, also man hat halt eine Unternehmensdistribution wie, was weiß ich, da gibt es ja auch zigtausende von Univention und von Colax, genau, und von was weiß ich, die alle irgendwie auf Debian aufsetzen, da ihre eigenen Pakete haben und dann halt auch Maintenance dafür anbieten.
Gut, aber
die
dann
Leute, die du wieder anrufen kannst.
Dann setze ich letztendlich aber auch bloß wieder nicht auf Debian, sondern eben auf einen Univention und habe eben da meine Ansprechpartner.
Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, wir lassen mal dieses Ubuntu-Thema ein bisschen zurück. Wo wir gerade bei Hochverfügbarkeit waren, es gibt mehrere Möglichkeiten, Netzwerkkarten unter Linux, vor allem virtuelle Netzwerkkarten, zu betreiben. Und Chrissy, du hast da irgendwas letztens rausgefunden, oder es gibt jetzt dieses VDE2.
Ja, das VDE ist halt ein virtuelles Netzwerk, was man benutzen kann.
Um, was heißt VDE?
Virtual Distribution
irgendwas.
Ethernet.
Ethernet, ja. Okay. Mhm.
Okay, es ist halt, wie gesagt, dafür gedacht, hauptsächlich um virtuelle Maschinen untereinander zu vernetzen. Und das VDE stellt unter anderem die Möglichkeit bereit, dass man auch so eine Art virtuellen Switch betreiben kann. Und das geht dann sogar so weit mit dem VDE 2, dass man den Switch nicht nur in dieser Hinsicht benutzen kann, dass man sagt, okay, man verbindet das gesamte Netzwerk miteinander, sondern man kann es behandeln wie einen realen Switch mit einzelnen Ports, dem man die virtuellen Maschinen zuweisen kann, wo man eine Konfiguration vornehmen kann. Sehr schön ist dann sogar, dass man die Möglichkeit hat, dort reale Netzwerkschnittstellen zu haben, dass man die dann direkt in der Interfaces eintragen kann. Ich weiß nicht, wer das vielleicht weiß, dass man manuell die Netzwerkkonfiguration unter Debian Ubuntu in der etc Network Interfaces vornehmen kann. Da kann man nämlich dann die entsprechenden VDE-Schnittstellen direkt konfigurieren, wenn man die mit dem Skript und den VDE-KDM-Werkzeug aus den VDE-Tools konfiguriert hat, benutzen und kann sie dann ganz normal benutzen wie reale Netzwerkschnittstellen. Das ist vielleicht der größte Vorteil und man kann dann halt natürlich noch ein bisschen mehr mitmachen. Direkte Überwachung des Netzwerkverkehrs und wie sich das verhält und Filter und ähnliche Dinge.
Ist es direkt im Kernel schon drin?
VDE ist nicht im Kernel drin. Man braucht auf jeden Fall die User-Land-Unterstützung dafür.
Das ist dann das libvirt.io?
Genau, das benutzt halt diese virt.io-Schnittstelle vom Kernel, die mittlerweile recht ausgereift ist und verschiedenste Möglichkeiten bietet, angefangen von Speicher bis hin zu diesem virt.io.net. Was dann halt zum Beispiel in KVM oder QEMU verwendet wird. Das Schöne daran ist, dass es mittlerweile auch mehr als nur einen gibt, der das VDE benutzen kann. Ein Paradebeispiel ist natürlich KVM, was im Kernel mittlerweile enthalten ist. Wir haben bei verschiedenen Tests, die wir vorgenommen haben, das auch unter anderem mit VirtualBox zum Laufen bekommen. Also man kann auch durchaus interaktiv das benutzen zwischen verschiedenen virtuellen Instanzen. Ja, was muss man zu VDE ansonsten noch sagen? Ja, es ist ein kommandobasiertes Werkzeug Und vielleicht kann der Ansgar noch ein paar kleine Worte.
Also einladen. Was auf alle Fälle wichtig ist zu wissen, dass eben VDE die Technologie einsetzt, die ähnlich der Paravirtualisierung von bei Prozessoren ist. Das heißt, ursprünglich hat man das früher ja mit Tun-Tab-Devices und Bridges gemacht, die halt im Linux konfiguriert wurden, und dann wurde eben die virtuelle Maschine an ein Tun-Device gebunden und die wiederum mit einer Bridge an ein Ethernet-Device. Das hatte grundsätzlich immer den Nachteil, dass sehr viel Performance eben durch diese Devices verloren gegangen ist, weil das letztendlich alles, ja, ich will jetzt nicht lügen, irgendwie über Sockets wahrscheinlich hintenrum umgebogen wurde, was ja einfach viel Overhead produziert hat im Kernel selbst.
Nach dem Motto, es geht halt.
Es hat funktioniert, aber ein Gigabit LAN konnte man damit nicht vernünftig durchbrücken, weil man einfach eine Masse an Leistung verloren hat. Und eben mit dieser VDE-Technologie habe ich zumindest bei einem Test im Internet gelesen, dass man wirklich ansatzweise an diese Gigabit LAN-Geschwindigkeit rangekommen ist, indem man das so einen VDE-Switch einfach angebunden hat und kaum Overhead noch hat und dadurch eben sehr viel an Leistungsgewinn für diese virtuellen Maschinen hat, was dann, denke ich mal, in größeren KVM-Umgebungen zum Beispiel durchaus sinnvoll ist, dass dann da eben der Host nicht mehr ganz so viel Stress hat, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, also das VDE ist eine sehr interessante Lösung, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Was bei dem VDE auch noch zu sagen ist, dass das VDE auch über mehrere Rechner hinweg verbunden werden kann, also dass man zwei virtuelle Maschinenhosts hat. Auf dem einen läuft meinetwegen ein VirtualBox und auf dem anderen läuft ein KVM. Und nun hat man auf beiden Rechnern so einen Switch konfiguriert, kann diese Switches dann wiederum miteinander verbinden und so kann sich auf zwei Maschinen über einen virtuellen Switch sich zwei unterschiedliche virtuelle Gäste auf zwei völlig unterschiedlichen Systemen miteinander unterhalten, so als ob sie an einer physischen Netzwerkverbindung hängen würden. Ist also gerade für Hochverfügbarkeitsgeschichten dann wiederum interessant, wenn man in Richtung Ausfallsicherheit und so weiter gehen möchte oder wenn man aufgrund, wie sagt man, historisch gewachsener Systeme irgendwie auf der einen Seite vielleicht ein VMware und auf der anderen Seite ein KVM und irgendwie noch ein VirtualBox rumzustehen hat oder ein Xen, dass man die dann halt auch miteinander vernünftig interagieren lassen kann.
Mhm. Aber das Ganze ist schon stabil, also.
Das ist stabil, ja.
Funktioniert stabil, ja.
Also okay, weil wenn man bisher TunTab verwendet hat und das hat gut funktioniert, also.
Ja, wie gesagt, diese Performance-Probleme haben natürlich dann die Entwickler dazu gebracht, das in den Kernel zu integrieren, diese Virt.io-Schnittstellen inklusive halt Ethernet. Gibt ja, wie gesagt, noch mehrere Möglichkeiten von paravirtualisierten Geräten.
Block-Devices.
Zum Beispiel. Um halt die Performance zu verbessern, hat man das halt gemacht, dass man halt bestimmte Aktionen im Kernel machen kann, direkt, damit es schneller geht. Und diese VDE-Geschichte ist quasi nur eine Kontrollschnittstelle, um das Ganze einzustellen im Kernel. Für dieses Virt.io. Mhm.
Okay, und wie kann, mir ist noch nicht ganz klar, wie kann ich das dann aus dem KVM raus verwenden? Also
man muss dem KVM sagen, dass man ein Netzwerktyp hat, der kann zum Beispiel Tab sein, man kann ja -netnic, -nettab zum Beispiel sagen, ich habe jetzt ein Tab-Interface.
Oder -netvirt.io.
Genau, und das kann man jetzt natürlich auch dort angeben, bei dem entsprechenden Aufruf. Ich schaue mal eben, ich hatte mir das hier aufgeschrieben.
Okay. Also wenn ich zurzeit mit KVM arbeite, dann kann man halt dieses Virt.io nehmen, aber das sind dann trotzdem TunTab-Devices, deswegen.
Nein, eben nicht mehr. Also man bindet dann eben, man sagt dann eben, dass man so ein Virt.io hat und dann wählt man dann mit einem bestimmten Schalter eben dieses VDE-Switch aus und connectet sich dann eben auf dieses VDE-Switch.
Genau, man sagt halt nicht mehr -netnic zum Beispiel, sondern -netvde und dann WLAN 0 oder ähnliches und kann das entsprechend dort anhängen. Auf jeden Fall, das Netzwerk ist ein anderes, sondern kriegt es dann alles in der Summe sozusagen in dieses eine virtualisierte Netzwerk hinein, das man dann, wie gesagt, mit dem VDE verwalten kann.
Okay. Also
VDE steht einmal natürlich für dieses virtuelle Netzwerk, aber in der Technik gesehen ist es natürlich dieser virtuelle Switch sozusagen, wie man das zusammenschalten kann.
Klingt auf jeden Fall spannend. Müsste ich mir auch mal anschauen, wie es halt so ist. Man hat irgendwie keine Zeit, dazu alles zu machen. Und dann kommen wir vielleicht noch zu der einen Sache, die diese Woche nicht ganz rausgekommen ist, aber ich hoffe mal, nächste Woche kommt der neue Kernel raus.
Darf ich da ganz kurz, was? Da kommt noch eine Frage aus dem Chat, ja. Und zwar fragt der Chat, wie denn das ist mit der Anbindung der physikalischen Netzwerkkarte an den Host, an das Hostnetz?
Also ich würde einfach, weil die Zeit ziemlich vorangeschritten ist, würde ich das einfach in die Shownotes mit aufnehmen. Also es gibt da einen sehr guten Blogartikel, wo das nochmal auch mit Beispielen vernünftig gezeigt ist. Man kann das, wie hier im Chat schon leicht erwähnt, über eine Bridge machen. Es geht aber auch dann über die ETC-Interfaces mit ein paar Tricks dann auch ein bisschen hübscher. Aber das kann man ganz schlecht jetzt hier akustisch erklären. Ich würde halt, wie gesagt, die URL in die Shownotes mit aufnehmen.
Ja, wie gesagt, kann man sich noch im Nachhinein noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Wie gesagt, wer sich das anschauen mag, ist eigentlich sehr einfach zu benutzen. Kleiner Tipp, auf der VDE-Seite gibt es ein paar Beispiele. Und ansonsten, wie gesagt, kann man natürlich TunTap-Devices auch für den Weg ins Internet sozusagen benutzen. Wenn man sagt, man möchte dann aus dem Gast heraus ins Internet, beziehungsweise gibt es natürlich auch die erweiterte Konfiguration über das VDE direkt ins Netz zu machen.
Okay, dann nächste Woche sehr wahrscheinlich kommt der neue Kernel raus. Diese Woche hat das nicht mehr ganz geschafft. Wir sind jetzt bei 2.6.36 RC8 und vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, was wir denn da Neues erwarten. Also ich schätze mal, ja, vielleicht Dienstag oder so wird es bestimmt rauskommen, wenn nicht noch irgendwas Großes gefunden wird.
Ja, es gab, wie gesagt, eine ganze Menge Dinge, die sich angesammelt haben. Ich habe jetzt nur mal die wichtigsten, die mir so aufgefallen sind, mir mal zusammengetragen. Hauptsächlich gab es natürlich viele Aktualisierungen im Bereich der KMS, also sprich dieser Kernel-Mode-Schnittstelle, was die Grafikumschaltung anbetrifft für Intel-Grafik, AMD, also sprich Radeon-Grafik und Nvidia-Grafik. Hier seien zum Beispiel zu nennen, dass für die i5-Serie von Intel jetzt das EPS, nämlich das Intelligent Power Sharing, unterstützt wird. Intel hat dafür einen sehr tollen Begriff, nämlich HD Graphics Dynamic Frequency Technology. Das kann der Treiber mittlerweile. Dann haben sie für Mobilgeräte was sehr Schönes entwickelt. Mit dieser i-Serie kann dieser KMS-Treiber den Framebuffer mittlerweile auch komprimieren, um das Ganze schneller von A nach B zu schaffen. Der Embedded Display Port Unterstützung haben sie verbessert im Intel-Bereich. Ähnliches hat man bei den Radeon-Treibern gemacht für die Ansteuerung von digitalen Bildschirmen, sorgt jetzt Underscan. Und im Wesentlichen hat der NoWow-Treiber, der die Nvidia-Chips unterstützt, Fermini-Support unterhalten, hatten viele Verbesserungen im Suspend- und Resume-Bereich für die GeForce 7000er-Serie und tiefer erhalten.
Jetzt haben wir gleich abgeschossen hier.
So ist die Zeit rum.
Nein, ein Hubschrauber fliegt gerade rüber. Das liegt sicher daran, dass hier gerade große Demo von leider nicht so netten Individuen durch die Innenstadt Leipzig zieht.
Okay, das soll uns aber nicht davon abhalten, um die Neuerung des Kernels ja, genau, uns zu kümmern. Auf jeden Fall gab es dort auch Unterstützung für DisplayPort für die GeForce-Serien 8000, 9000, 100, 200 und 300. Ganz wichtig, man hat an vielen Stellen den Big Kernel Look versucht zu vermeiden, der ja oftmals für Wartezeiten gesorgt hat. Dann hat man gerade für die Grafiktreiber, sprich für die KMS-Schnittstelle, eine verbesserte Debug-Möglichkeit geschaffen, dass zum Beispiel, wenn der X-Server abstürzt, man auch bei nicht vorhandener Konsole das noch debuggen kann. Das ist, wie gesagt, für den Endbenutzer nicht so wichtig, aber wichtig für die entsprechenden Leute, die Treiber schreiben, dass sie die Fehler alle finden, und was uns glücklich macht, wenn sie nicht drin sind.
Definitiv.
Wichtig für alle, die vorher 2635 unter anderem benutzt haben, das X3 wird jetzt wieder mit Data gleich Order eingebunden. Das gab oftmals Schwierigkeiten.
Und warum? Wenn
man, ja, es konnte unter bestimmten Umständen zu Dateisystemfehlern führen, wie ich leider selber feststellen musste. Wenn man
X3-System
nicht. Es gab so eine Blockade, die man setzen kann, und die kann verhindern, dass zum Beispiel bei Crash bestimmte Informationen nicht mehr geschrieben werden, die konnten halt Dateisystemfehler verursachen.
Also eigentlich war das Hauptproblem, dass das Journal dann nicht mehr auf die Festplatte korrekt geschrieben wurde und damit die Festplattenwiederherstellung im Fall eines Systemabsturzes fehlerhaft war.
Und das hat man, wie gesagt, jetzt wieder umgestellt auf Data Ordered, dass das entsprechend ordentlich geschrieben wird. Als Voranstellung muss man sagen, jeder Nutzer, der das sozusagen per Hand einträgt als Append-Zeile, der hat natürlich damit kein Problem gehabt. Dann hat man neu eingeführt, für viele, die vielleicht in der nicht ganz heterogenen Umgebung unterwegs sind, dass SIFS als Dateisystem jetzt ein Filesystem-Cache erhalten hat, was die ganze Sache sehr beschleunigen kann, wenn man immer wieder die gleichen Daten hat.
Also SIFS und ist SMB.
Sozusagen der SMB-Nachfolger, also wenn man Windows-Netzwerke anbietet als Server oder als Client das nutzt, hat man natürlich der Vorteil, hauptsächlich natürlich als Client. Dann gab es natürlich eine ganze Menge Änderungen und Optimierungen am XFS-Code, was mich eigentlich wundert, dass doch recht viele Leute sagen, okay, XFS nutzen wir, nachdem ja viele Distributionen mittlerweile nur noch X3 bzw. X4 jetzt wie Ubuntu benutzen. Aber ist schön, dass es aktualisiert und gewartet wird. Dann gibt es neue Unterstützung von Discard für die Device-Mapper-Targets Linear, Delayer und Stripe und MPass. Der RAID 6-Code, der wurde geteilt, dass man ihn später für BTRFS, was das neue Linux-Standard-Dateisystem werden soll, nutzen kann. Interessantes Feature, dass das Dateisystem eine eigene RAID-Unterstützung erhalten soll.
Also ja, vielleicht da vorneweg, also BTRFS kann im Moment schon RAID 1 und RAID 0, soll aber eben auch noch Fähigkeiten wie ZFS es auch schon hat, bekommen halt RAID 5 und RAID 6. Und eben gerade die RAID 6 Komponenten wurden jetzt von MDADM, also dem normalen Software RAID, was von Linux bekannt ist, ausgegliedert, um sie dann eben einfach benutzen zu können. Mhm.
Genau, damit man nicht den Code doppelt hat und sagt, okay, man nutzt es halt. Vielleicht auch andere Dateisysteme werden das in Zukunft nutzen können. Dann gab es einige zusätzliche Unterstützung für einige Netzwerkkarten. Ich nenne nur einige. Zum Beispiel der Intel E1000 Treiber unterstützt jetzt den Intel PRY82579. Der TG3 Broadcom Treiber unterstützt jetzt BCRM5719. Und der Atheros Treiber ATL1C unterstützt jetzt die Version 2 des Chips AR8151. Und es gab den neuen Treiber PXA168 für Marvel-Netzwerkchips. Wer sowas hat, der wird sich darüber freuen. Und der ATH9000-Treiber unterstützt jetzt auch Version 2.2 des AR9003-Chips.
Wieder ein paar WLAN-Menschen glücklich geworden.
Genau.
Ja, da tut sich auch immer sehr viel. Ja.
Da tut sich in der Tat noch ein bisschen mehr. Es gibt jetzt zum Beispiel dieser Ministry RAID Control Algorithm, der für die Netzwerkkarten im WLAN-Bereich benutzt wird, der kann jetzt auch mit den superschnellen 802.11n-Netzen umgehen.
Und also Draft-N-WLAN,
genau.
Für die Leute, die es nicht wissen.
High-Speed-WLAN im Moment das schnellste, was es gibt. In einigen neuen Notebooks ist es drin, die freuen sich dann. Natürlich. Wer ein iPhone 4 hat, der darf sich über iPhone Tethering Driver freuen.
Tethering, ja, yeah, okay.
Lange hat es gedauert. Ab Armor ist im Kernel. Ab 2.6.
Ach was, echt?
Genau.
Oh Gott.
Es gab mehrere Anläufe. Endlich hat Linus gesagt, ja, okay, ich bin so nett, jetzt nehmen wir es auf.
Dann warte ich ja bloß noch, dass Ryzer 4 auch in den Kernel
kommt. Na, Ryzer 4 wird vielleicht ein Problem werden, weil der Herr Ryzer hat, glaube ich, nicht so viel Zeit und nicht das entsprechende Werkzeug.
Zeit hat er eben.
Momentan zu programmieren, um das fertigzustellen.
Also, vielleicht kann man ja mal mit den Leuten reden, dass er nicht mehr Tütenkleben braucht, sondern
jetzt Notebook bekommt.
Ein Notebook bekommt.
Und vielleicht Ryzer kann er seinen Code ja auch auf den Boden der Tüten schreiben.
Also man muss eins fairerweise sagen, der Code von Ryzer ist auf jeden Fall Open Source, das muss man ihm zugute halten und wenn sich genügend Freiwillige finden, wird er natürlich auch Verbesserungen erfahren, nicht nur im Fehlerbereich, sondern auch, dass man sagt, neue Fähigkeiten. Es gibt ja genügend Leute, die sagen, das einzige Rasier-FS, so wie es auch mal betitelt wurde, ist doch ganz gut und gar nicht so schlecht und es gab ja auch einige, die das recht weit eingesetzt haben und warum soll es da keine Verbesserung geben. Mhm. Eine neue Schnittstelle wurde hinzugefügt, die jetzt noch nicht nutzbar ist, aber im 2637 mit den User Space Tools dann nutzbar wird. Fan Notify, falls das schon jemand mal gehört hat, hauptsächlich dafür gedacht, um zum Beispiel zur Laufzeit über Dateizugriffe informiert zu werden vom Kernel aus. Das macht das Ganze möglich, dass man On-Demand-Zugriff von Virenscannern implementiert, dass der Kernel eine Schnittstelle dafür bereitstellt. Mhm. Ist die Frage, ob man es braucht, aber es gibt ja nicht nur Virenscanner, die man benutzen sollte für so eine Dinge, sondern man kann auch andere Möglichkeiten haben. Dann immer wieder gern gehasst ist der OOM, der Out-of-Memory-Killer. Wenn der Speicher ausgeht, was passiert dann? Den hat man verbessert, dass das System dann die Prozesse, die am unwichtigsten sind, gilt und vielleicht doch die Root-Konsole erhalten bleibt. Was gab es noch Neues? Es gab sogenannte Concurrency-Managed Workers. Das ist eine Optimierung für die Handhabe von Kernel-Threads. Das Ganze wirkt sich so aus, dass man dann einen deutlich flüssigeren Kernel-Ablauf hat und für den Nutzer, dass sich das alles flüssiger anfühlt. Für viele Leute im Multimedia-Bereich könnte interessant sein, dass die Unterstützung von Infrarot Fernbedienung als auch Empfänger verbessert wurde.
Gottes Willen, was es noch alles gibt für Techniken. Ja. Infrarotempfänger.
Ja, ist ja wieder vor also der Mode, so, zum Beispiel als Pointer oder so, zum Kontrollieren, wenn man zum Beispiel Folien hat.
Ja, mein letzter Laptop, sondern mein vorletzter, der hatte eine Infrarotschnittstelle.
Oder zum Beispiel kenne ich einige Video-TV-Karten, die einen Infrarotempfänger mitgeliefert haben und Sender, um zum Beispiel umzuschalten bequem von der Couch.
Also, bestes Beispiel ist ja jetzt, was immer noch im Hype hat, ist das XBMC und da braucht man immer das LIRC, diesen super tollen...
Ja, aber nimmt man nicht heutzutage hier diese V-Modes und macht das mit denen?
Ja, das mag sein, aber man darf nicht vergessen, Linux hat einen unschätzbaren Vorteil gegenüber anderen Betriebssystemen, selbst uralte Hardware findet sich immer noch im Kernel und kann man benutzen. Selbst ein CD-ROM am Parallelport lässt sich nutzen, wenn man das entsprechende Gerät noch hat. Und jeder ist froh, wenn man das Gerät benutzen muss, wenn der Treiber einfach im Kernel drin ist, sei es nur als Modul, und es funktioniert einfach.
Ja, jetzt ist mein Rechner gerade ausgegangen, weil die Batterie alle ist.
Ein paar kleine Dinge habe ich noch, die ich noch anbringen mag.
Ja, mach mal.
Es gab noch im Hardware-Bereich zwei neue Zugänge, gerade zwei neue Prozessoren werden unterstützt, nämlich Title Pro und Title 64. Das ist wahrscheinlich auch nur für die Leute interessant, die vielleicht so eine Hardware mal einsetzen wollten. Dafür wird es wahrscheinlich die Leute die Virtualisierung betreiben, dass der ParaWirt-Treiber nun auch voll virtualisierte Domains nutzen kann. Der Kernel-Build-Code hat jetzt vier neue Targets. Das ist für Leute interessant, die halt oft den Kernel kompilieren. Die will ich jetzt hier nicht auflisten. Dann für Intel-Rechner interessant, Intel hat in den Sandbridge-Prozessoren sogenannte Power-Limit-Notifications, Benachrichtigungen von den Prozessoren, das wird dann unterstützt, das wurde hinzugefügt.
Also ist für die Leute wichtig, die mal ein bisschen zu viel Strom ziehen, wo der Prozessor zu warm wird oder ähnliches.
Die können dann die Taktung entsprechend
anpassen. Dass dann besser runtergetaktet werden kann, sprich die CPU nicht unbedingt den Hitzetod stirbt.
Genau. Es sei denn, man will mit CPU-Burn draufgeben.
Ja, das Hotbait nackig wird schon klar.
Man kann halt im Wesentlichen die Resultate dafür nutzen, um zum Beispiel Strom zu sparen, dass man sagt, okay, da kann das intelligenter nutzen. Man sagt, okay, man braucht es nicht, dann wird es besser. Das nächste, was sehr interessant für die meisten Leute sein könnte, dass der Prozessscheduler verbessert wurde. Das äußert sich dahingehend, dass sich teilweise der Datendurchsatz in bestimmten Situationen erheblich verbessert. Das heißt, dass man dort mehr Daten in kürzerer Zeit im Kernel hin und her schaffen kann.
Bei den Schedulern sehe ich auch nie durch, welcher jetzt gerade benutzt wird. Und sowieso, die ändern den ständig irgendwie. In meiner Wahrnehmung ändert sich ständig der Scheduler.
Nö, eigentlich nicht. Der CFQ ist, glaube ich, der Standard-Scheduler im Linux-Kernel.
Keine Ahnung.
Scheduler. Tut im Normalfall für den Desktop-Nutzer eigentlich das Entsprechende, dass er versucht, alle Prozesse möglichst das gleich zu behandeln.
Ja. Verteilt.
Okay. Wichtig ist halt bloß, dass man möglichst wenig Status D hat.
Und, ja, Status D ist so allgemein so ein Problem. Wer es hat, der weiß, wovon ich rede, dann muss man halt warten, bis das Gerät entsprechend sagt, es ist fertig. Das wäre nochmal eine Verbesserung, die ich schon seit Ewigkeiten anbringe, dass man auch solche Prozesse aus der Prozessliste irgendwie entfernen kann, weil jeder kennt es, wenn man diesen Status D erreicht hat, zum Beispiel man hat ein NFS, was ausgehangen ist und der NFS-Server antwortet nicht, weil das Netzwerk verloren gegangen ist, dann kann man den Server nicht so einfach runterfahren, wenn man einen Prozess hat, der Status D hat, weil er sagt, ich kann den Prozess nicht killen. Das ist natürlich ein Problem.
Da hilft nur Stecker ziehen.
Wenn man nicht an dem Gerät sitzt und das Gerät ein paar hundert Kilometer wegsteht, ist es manchmal echt schwierig. Man kann sich mit dem NFS beheben, gerade heute festgestellt, ein UMA-L, Lazy UMA-Und, macht es möglich, auch ein Dateisystem, was hängt, auszuhängen. Der Kernel entfernt halt entsprechend die Referenz darauf. Man kann dann sauber zum Beispiel bestimmte Tools wieder benutzen und kann wieder in das Verzeichnis gehen, zum Beispiel. Und dann
UMA-L. Wieder was gelernt, aber bestimmt auch schon mal benutzt. Ja klar, das ist passiert öfter mal, so, gerade wenn man Netzwerkdateisysteme einhängt.
Ich bin fast am Ende meiner langen Liste angelangt. Für die Zukunft gedacht ist eine erweiterte Unterstützung für USB 3.0. Die hat man verbessert. Das ist ja jetzt gerade so ganz neu im Kommen. Hat ja Linux als erstes die Unterstützung für gehabt. Da gab es, wie gesagt, eine Menge Verbesserungen.
Okay, aber es hat ja noch kaum irgendjemand USB 3.0 Geräte.
Also ein USB 3.0 Gerät habe ich bereits zu Hause stehen, das ist mir so zugefallen.
Vom LKW?
es ist ein ganz einfaches Gerät, wo man sich vielleicht am Anfang fragt, ja, wann braucht man sowas, aber für meinen Fall war es ganz interessant. Es ist nämlich eine Festplatten-Docking-Station, wo man direkt eine SATA-Festplatte, sowohl 2,5 als 3,5 Zoll, direkt reinstecken kann.
Ja, aber das.
Und das wird direkt angeschlossen.
Auch?
Moment, jetzt nicht über einen Adapter, sondern richtig als Docking-Station, was entsprechend auch Hotplug erlaubt und so weiter. Und das wird halt über USB 3 angeschlossen. Man kann das natürlich auch an USB 2.0 Anschluss anschließen. Der Stecker ist kompatibel. Das heißt, wenn es mal ein neues Notebook gibt, was USB 3.0 hat, kann man es out of the box nutzen mit dem aktuellen Kernel.
Okay.
Das geht schon seit 2.6.35, so viel ich weiß. Und mit 2.6.36 hat man eine Menge Verbesserungen vorgenommen. Genauso gab es an dem USB 2.0 Subsystem ERCI Verbesserungen, gerade im Bereich Power Management, sehr interessant. Netbooks, wissen wir, haben natürlich eine begrenzte Akkulaufzeit.
Ja,
wenn man die verlängern kann, wenn man USB-Geräte dran hat, ist das schön.
Hoch. Okay, ich würde mal sagen, hast du noch, nee, komm, lass mal, wir müssen hier mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Ihr könnt euch den Rest bestimmt auch irgendwo nachlesen und ich, wie spät haben wir es eigentlich? Wir können ja auch nicht mehr, genau. Ich will spätestens in 15 Minuten hier fertig sein. Da mein Laptop auch gerade abgestürzt ist, weiß ich jetzt gar nicht, was wir noch auf der Liste haben. Ich habe auf jeden Fall noch einen Veranstaltungshinweis und zwar 22. bis 24.10. hat uns jemand per E-Mail geschrieben, ist im Flippod, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, das ist der Hackerspace in Kassel, ein Baustell-Wochenende. Also wenn ihr in Kassel oder Umgebung seid und schon immer ein bisschen mal rumlöten und basteln wolltet, dann könnt ihr da hinkommen. Wir verlinken das in den Shownotes und vielleicht erwähne ich es nächste Woche auch nochmal, wenn ich meine Notes vor mir habe. Also wenn ihr weitere Veranstaltungshinweise habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail zuschicken. Dann nehmen wir die mit auf. Nächste Woche ist auch die OpenSUSE-Konferenz. Auch da könnt ihr vorbeigehen, wenn ihr in Nürnberg oder Umgebung seid.
20. bis 23. Oktober.
Und vielleicht hier auch ein paar Ubuntu-Leute kommen.
Genau, mindestens einer kommt ja auf jeden Fall.
Genau.
Dann würde ich jetzt noch...
Vielleicht lernen Sie was von Suse. Nein, ich werfe das aus einem bestimmten Grund ein. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, wo ich das aktuelle Maverick getestet habe, dass es doch einige Sachen in dem Installer gibt, die doch manchmal verbesserungswürdig sind. Und da habe ich halt den entsprechenden Ubuntu-Entwicklern empfohlen, sie sollen sich vielleicht doch mal die Installation von SUSE anschauen. Vielleicht kann man ja den guten, einen oder anderen guten Gedanken mitnehmen und vielleicht für den Endbenutzer leichter gestalten. Und wenn der Austausch unter den verschiedenen Distributionen stattfindet, ist das ja auch nicht verkehrt.
Das ist definitiv gut, ja. Da könnten Sie sich öfter mal noch was abschneiden von, also dass die Distributionen untereinander austauschen. Es gibt in so vielen Distributionen so viele tolle Ideen, aber dass die sich mal alle so zusammensetzen und Sachen mal vereinheitlichen oder so.
Ja, LSB ist das Zauberwort eigentlich.
Verhält sich irgendjemand an LSB?
man muss sagen, es gab mehrere Verbesserungen. SUSE war früher ein unrühmliches Beispiel. Mittlerweile sind sie recht standardkonform geworden, so wie mir zu Ohren gekommen ist.
Aber in der LSB steht zum Beispiel drin, dass man RPM als Format benutzt. Sehen wir, Ubuntu funktioniert nicht. Also, das ist...
Da sind aber auch in Zukunft mal verschiedene Ansätze gestartet worden, ein einheitliches Format zu schaffen. Vielleicht erleben wir das noch.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das noch
es
erleben.
Würde, oder Sebastian? Mal,
nein, aber unsere Kinder haben eine gute Chance.
oder die Kinder der Kinder.
Ja, mindestens die Enkelkinder.
Ich denke, es würde Linux einen guten Schub nach vorne verleihen, wenn man sagen könnte, man kann ein Paket installieren und es funktioniert einfach.
Ich weiß nicht, ob jemand noch die Anstrengungen von United Linux kennt. Das war ein rühmlicher Versuch.
Ja, stimmt. Aber mal unabhängig von den Paketen gab es ja auch den Versuch, das von der Oberfläche her anzupassen. Ja? Also ich weiß nicht, wer von euch noch den Paketmanager Smart kennt. Der ist so vor 3 Jahren mal sehr gehypt worden.
Ja,
aber benutzen tut ihn heute
auch heute nicht mehr, aber ich habe ihn eine Zeit lang benutzt, ja.
Mhm. Ja. Der hat auch eine einheitliche GUI direkt mit eingebaut in das Programm, das man dann überall aufrufen konnte, unabhängig von dem eingesetzten Paketformat.
Das ja, aber im Endeffekt war es ja auch nur Smart Install, Smart Update, Smart Upgrade. Ja.
Und Smart minus GUI, ganz wichtig.
Für die GUI-Leute unter uns. Dann, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich noch was picken will, und zwar wollte ich ein Programm vorstellen, mit dem man Bilder bearbeiten kann. Also ich habe ja so eine Nikon D80 und ich habe früher immer tatsächlich das KDE-Programm, also hier Digicam benutzt. Mein Problem war halt tatsächlich, dass ich halt immer alles in RAW-Bildern habe, und um da schnell das alles zu bearbeiten und zu exportieren, Digicam hat viele, viele Funktionen, aber und super, dass man seine Sachen da sortieren kann, aber wenn ich mal so schnell nur mal hier Helligkeit das verändern und dann halt alles exportieren will, kam ich damit nie richtig gut zurecht. Und also wenn man so Sachen benutzt oder so sieht wie Adobe Lightroom, dann ja, finde ich da das Konzept ein bisschen besser. Und es gibt jetzt so ein Klon auf Linux, der sowas Ähnliches macht, und nennt sich Darktable. Und das benutze ich jetzt seit einer Weile und bin sehr zufrieden damit. Also es gibt da auch die 2 Modi. Einmal, dass du deine schönen Listen siehst, deine Sortierungen siehst, also in welcher Reihenfolge du die Bilder abgelegt hast, und einmal halt den Leuchttischmodus, wo du dann halt schnell hier ein paar Veränderungen, da ein paar Veränderungen machen kannst und die dann gleich schnell exportieren kannst, Sterne vergeben kannst und sowieso. Und es ist sehr schön einfach gehalten. Es ist noch ein sehr junges Projekt und es ist mir auch schon ein paar Mal abgestürzt, aber es kann super gut mit allen RAW-Formaten umgehen, sei es jetzt von Nikon oder von Canon oder was weiß ich, was es noch für RAW-Formate gibt. Gibt es noch andere Kamerahersteller als die 2?
Ich habe eine Sony.
Das ist doch keine Kamera, das ist doch... ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Programm und es hält sich halt mehr an diese andere Philosophie. Und ist es halt Open Source, ist es noch ein sehr junges Projekt. Ich werde auch mal versuchen, dann ein paar Blogartikel mal zu schreiben. Ich habe auch mal F-Spot oder sowas ausprobiert und bin damit einfach nie warm geworden. Und das kann auch so richtig RAW bearbeiten, kann das halt auch nicht. Mhm. Dann kannst du es halt auch gar nicht. Aber viele Programme bieten mir einfach dieses URAW oder sowas ein und können damit Sachen machen. Ja, also von der Leichtigkeit, sowas zu bedienen und sich schnell einzuarbeiten, finde ich halt das, wie es zum Beispiel bei Adobe Lightroom ist, sehr einfach. Also man klickt da einfach ein Bild an und sagt hier mal Weißabgleich, hier mal ein bisschen heller, da mal ein bisschen das, hier mal schnell zusammenschneiden und dann halt alles exportieren und am besten noch gleich auf Facebook, auf was weiß ich, überall hinpacken. Ja, das ist ja heute das, was man braucht. Und ins Blog am besten noch. Also, ich fotografiere alles in RAW. Ich will innerhalb von ein paar Minuten dann die paar Einstellungen machen, die ich brauche, und will dann halt gleich alles nach Facebook und sowas exportieren können. Und da ist mir DigiCam ein bisschen zu umständlich. Also der rechnet da halt ewig, dann muss ich halt ewig, um die Sachen dann halt erstmal nach PNG zu exportieren, dann muss ich PNG noch irgendwie kleiner machen, oder ich bin einfach zu blöd dazu, das alles in einem Schritt zu machen. Ich weiß nicht, der rechnet da halt immer bei mir ewig rum, und das funktioniert halt bei Darktable zum Beispiel besser. Ansgar, was hast du dir was hast du mitgebracht?
Einen Pick rausgesucht, und zwar ein süßes kleines Programm für die Konsole, nennt sich Bemon. Bemon ist ein Netzwerk-Traffic-Monitor, ähnlich dem IP-Traf. Das IP-Traf, muss man vorneweg schicken, ist deutlich schöner, aber kann leider Gottes mit ein paar Netzwerk-Devices nicht so umgehen, wie man sich das ganz gerne vorstellt. Insbesondere dann nicht, wenn man zum Beispiel einen Toredo oder Teredo-Server benutzt, um IPv6 zu tunneln, um sich da den Traffic anzeigen zu lassen. Beziehungsweise wenn man Bonding-Devices nutzt, um eben mehrere Netzwerkkarten zusammenzuschalten, um eben mehr Traffic oder Ausfallsicherheit zu haben, um zu schauen, wie denn der Traffic über die einzelnen Netzwerkkarten da skaliert wird. Das sieht man bei Bemon sehr schön, aber auch eben sehr rudimentär. Aber es erfüllt seinen Zweck und ist für diese Aufgabe praktisch wie geschaffen.
Okay, Bemon. Kann man sich einfach installieren, ist in den meisten,
ist in den meisten Distributionen enthalten, also zumindest von SUSE, Debian und Ubuntu weiß ich es. Ich denke mal, wenn es da drin ist, ist es bei vielen anderen auch enthalten.
Okay. Um sich den Netzwerkstraffic anzeigen zu können.
Genau.
Chrissy.
Ja, ich hatte auch noch ein kleines Netztool anzubieten, was ich sehr häufig benutze. Jeder kennt das Problem auf einem Desktop-System. Große Last auf dem Filesystem lässt den Desktop einschlafen. Dafür gibt es eine Lösung, sie nennt sich IONICE, analog zu dem NICE, was man vielleicht von Prozessen erkennt, kann sich dieses auf die Nutzung der Festplattenaktivität oder wirkt sich das auf die Nutzung der Festplattenaktivität aus, und man kann recht einfach mit IONICE-C3 und dann dem Programm bzw. -P und der Prozess-ID einem Prozess sagen, er soll doch möglichst weit im Hintergrund bleiben, und die Festplattenlampe, die leuchtet im Dauerzustand und der Desktop ist flüssig wie irgendwie.
Okay, das heißt, wenn ich so einen großen DD mal wieder mache, dann
zum Beispiel ist das eine sehr angenehme Sache. Man kann auch mehrere solcher Prozesse definieren, und die normalen Prozesse kann man dann halt im Vordergrund lassen, und es stört dann halt nicht das DD, braucht dann halt ein bisschen länger. Aber das ist ja oftmals kein Problem, wenn man dann sagt, okay, man kann da schnell noch seine Bilder exportieren, wie eben gehört mit Darkstat. Der Prozess braucht vielleicht dann auch ein bisschen Festplattenaktivität und kann vielleicht nebenbei sein Arch updaten.
Genau, und trotzdem noch arbeiten.
Genau, kann trotzdem zum Beispiel noch seinen Blog lesen und da fleißig rumscrollen. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, oder man hat einfach drei Rechner und benutzt immer.
Wenn man mit seinem Netbook unterwegs ist und hat halt nicht den
Vorteil... Da hat man immer noch ein Telefon in der Tasche.
Hat halt nicht den Vorteil, dass man eine SSD hat, die rasend schnell ist, sondern vielleicht eine konventionelle Festplatte mit rotierenden Scheiben.
So Leute gibt es noch her, die sowas haben?
Ja, spätestens dann, wenn wir dann über größere Größen als 200 GB reden, 500 und größer, dann wird es sehr teuer, wenn man SSDs benutzen möchte.
Sehr, sehr, sehr teuer.
Ich sagte ja, das könnte ein Kosten-Nutzen-Faktor sein. Es gibt ja heute auch sehr schöne Platten schon mit Fallsensoren, dass sie auch nicht gleich kaputt gehen, was so natürlich immer noch der erste Argument war für SSDs, zusätzlich zu der Schnelligkeit. Aber wie gesagt, die haben halt den Nachteil, wenn das System ausgelastet ist, dann ist halt ein Problem. Kleine Sache, wo schon vorhin angesprochen, wie bekommt man das Programm? Ganz klar, ganz einfach installieren per apt, ist in util-linux enthalten, in Ubuntu. Man findet es halt nicht unter dem Namen.
Okay.
Noch ein kleiner Tipp am Rand, als extra Pick sozusagen, wenn man ein Programm sucht und weiß nicht, wie es heißt, man kann das Programm apropos benutzen, um etwas zu suchen zum Beispiel.
Ja, apropos.
Apropos irgendwas. Irgendwie. Und genau. Dann ist man glücklich. So.
Dann Roman, hast du noch was?
Ja, eine ganz kleine Sache. Wir haben gerade heute Morgen darüber gesprochen innerhalb einer Session. Und zwar gibt es ja immer noch Leute, die Nautilus benutzen unter GNOME. Ich gehöre auch dazu.
Wieso? Was nutzt man? Gibt es was anderes, was man benutzt? Oder? Was ist die Shell?
Midnight Commander?
Nautilus ist aber natürlich ein grafischer Dateimanager, muss man sagen, ähnlich wie der Dolphin zum Beispiel unter KDE. Die Frage war natürlich jetzt in die Richtung gemeint, was gibt es für ein anderes Programm, was man als Ersetzung nutzen könnte?
Ja, er ließ mich halt nicht ausreden, wie immer. Ne?
Ja, so
bin ich halt. Naja, okay, und jetzt gibt es halt, wie ich so, die GUIler, ne, die grafischen Leute und solche wie Dirk, die lieber das Terminal nutzen und wenn ich dann halt trotzdem mal das Terminal brauche, aber ich bin mit dem Nautilus in den Untiefen der Verzeichnisse gelangt, dann mag ich mich da nicht herunterhangeln in der Konsole und da CD, Verzeichnisname, Verzeichnisname, Verzeichnisname. Und da gibt es ein kleines Paket, das heißt Nautilus-Open-Terminal und das macht eigentlich nichts anderes als im Kontextmenü im Nautilus einen Eintrag und der heißt im Terminal öffnen. Und dann öffnet sich der gleich im richtigen Pfad. Es gibt noch ein Paket, das heißt Nautilus Terminal, da bin ich aber nicht ganz sicher, ob es so heißt, und das macht im Terminal obendran noch so eine kleine Konsole. Das stört dann aber eher für mich jetzt persönlich. Vor allem.
Was war der Unterschied? Also wie hieß das erste?
Nautilus-Open-Terminal, macht den Kontexteintrag, den Eintrag im Kontext.
Also wir könnten ja jetzt eine Runde bashen, ja, wenn man dann unter Dolphin F4 drückt, dann geht das auch.
Natürlich, klar.
Es ist doch ein ähnliches Nutzungsverhalten.
Wir haben die hier so aufgeteilt, so wie KDE. Was benutzt du?
Ja, KDE, ne?
Ja, dann musst du auf die andere Seite.
Okay.
Ja, genau.
Er geht jetzt. Aber dein Kabel ist zu kurz.
Das ist wie zu Hause, da ist die Leine immer zu kurz. Und wie einer Firma, da ist die Kette nicht lang genug. Unglaublich.
Die Kette geht noch, ne? Aber die verdammte Kugel dran.
Ich bin raus. Sebastian, hast du auch was mitgebracht?
Ich habe auch einen Pick, aber ich habe weniger einen Pick, was ein Programm angeht, aber doch ein bisschen. Also wir hatten ja ausprobiert für eine Redaktionskonferenz diese Sache, den Mumble-Client und den Moonbase-Server. Genau. Eine wunderbare Geschichte, die unglaublich leicht zu konfigurieren war, auch auf Serverseite, weil ich habe genau nichts getan. Es kam halt
Upgate Install.
Ja, Debian Sit und wurde dann einfach da installiert und funktionierte.
Das ist ja langweilige Software.
Das ist eine ziemlich langweilige Software, aber mir ist eine ziemlich coole Sache passiert, die ich einfach erwähnen muss. Und zwar hatten wir darüber gesprochen, was wir für Radio Tux nutzen wollen, ob wir es auf dem Server irgendwie an LDAP anbinden können. Und ich bin dann also auf die groteske Idee gekommen, mal dem Ur-Client mumble.de auf freenode.de nachzufragen, ob sowas geht. Darauf kam die Antwort nein. 5 Minuten später kam die erste um die Ecke und sagte, ja, man könnte das ja vielleicht machen, indem man dann PAM-Manager aufruft und PAM-Authentication benutzt, um da an LDAP ranzukommen. Und dann fucking 15 Minuten, dann kam ein Skript. Ja, nimm das mal, das funktioniert. Okay, dann vergingen 15 Minuten, dann kam dann dieser und sagte, was ist denn das für ein Scheiß, wofür braucht man da noch eine Middleware, das macht man direkt. Meine Augen wurden immer größer und 15 Minuten später kam dann tatsächlich ein Skript, was den Mumble Server direkt an LDAP anbindet und das fand ich so cool, das musste ich einfach erwähnen. Also das ist
das ein Skript, was Open Source ist? Oder?
Das sind, weiß ich nicht, 25 Zeilen Python Code und den schmeißt man da einfach in Plugin-Ordner rein und dann soll das angeblich tun. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich fand das so niedlich, dass sie sich so um mich gekümmert haben und dass sie da sich wirklich hingesetzt haben und sich die Mühe gemacht haben und das da zusammengeschustert haben. Ich hätte es wahrscheinlich so schnell auf gar keinen Fall gekonnt, hätte es auch erst recherchieren müssen. Und ich wollte eigentlich auch nur wissen, ob es geht oder ob es nicht geht und ob es da vielleicht schon eine Lösung gibt, aber dass dann da gleich zwei losstrampeln und sich da bemühen und der eine oder sagt, so geht das nicht, die Middleware muss dazwischen raus, das machen wir direkt. Das fand ich schon sehr nett. Ja, das macht auch so ein Teil von Open Source, der mich dann immer wieder antreibt und sagt, okay, so muss das funktionieren. Und so funktioniert das auch. Und vielleicht kann ich ja irgendwann mal was für die Mumble-Jungs tun. Vielleicht habe ich das hiermit zu tun und getan. Schmeißt Skype weg, schmeißt Teamspeak weg, nimmt Mumble und Mumble Server. Das geht.
Genau, und zwar sehr gut.
Jo. Ich finde am besten diese Sprachausgabe.
Mach sie bitte nicht nach. Mach sie bitte nicht nach.
Okay, muss jeder selber ausprobieren, ist ein Insider hier. Und ja, ich glaube, wir müssen mal einen Blog-Eintrag dann dazu schreiben oder zumindest irgendwie dieses Skript dann mal, wenn du es ausprobiert hast und es funktioniert, auch verlinken. Weil damit die Leute, die es vielleicht jetzt oft benutzen wollen, das auch machen können, um es an einem LDAP-Server anzubinden.
Also wenn es funktioniert, sind die Infos dann auf jeden Fall auf Radio Tux.
Genau. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit Radio Tux. Nehmen wir den Namen Talk? Ich finde es ja...
Du hast ja keinen anderen, ne?
Im Moment. Ich habe keinen anderen, nee. Aber das war so... Das ist echt langweiligste irgendwie. Dirk hat ja Chat vorgeschlagen, aber ich sag einfach Radiotux, Namen hier einfügen, 109, so wie es im Google Docs immer steht. Also Dollar, Namen hier einfügen. Und ich bedanke mich, dass ihr da wart. Sebastian, danke.
Gerne, Ingo. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, genau. Also wir laden ja nicht jeden ein, du weißt es, ne? Und dass du hier auch mal aus von alleine darfst und
ja, weil wenn ich schon mal hier bin, dann hat er das Niveau schon sehr runtergeschraubt. Also das muss man schon, ja. Also ja, das wird schon. Ja. Mhm. Wirst du im Verkäufer bei euch sitzen dürfen, das schon.
Siehst du, selbst solche Leute lassen wir hier zu. Danke, Roman.
Danke dir.
Danke, Chrissy.
Gern geschehen.
Bis irgendwann mal vielleicht.
Gerne wieder.
Ja. Und Ansgar, der auch mal im Radio war, das ist
ja, kommt selten vor, sonst immer nur still im Hintergrund.
Ja.
Heute mal so.
Okay. Und danke an die Zuhörer, die sind fast alle schon wieder weg sind. Aber ich hoffe, sie hatten trotzdem alle Spaß. Und
wir können ja mal so Alibi klatschen, ja?
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010. Unter Creative Commons bei Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.